Loading.
Could you put like Keanu on your helmet or something so if I see you again, I'll know it's you?
People enjoy the Keanu Reeves. That's very nice.
That is nice.
Thank you for mispronouncing your name. I was saying Keanu or something. It's Keanu. Is that correct?
I love movies. I love watching them, and I love making them.
Oh, my gosh. I mean, I got high.
Gosh, I think what they're about.
Are we in the Matrix?
Keanu Reloaded.
Willkommen zurück bei Keanu Reloaded. Heute wieder mit mir, Christiane. Und du bist der?
Ich bin's, Julius. Hallo.
Hallo. Und wir befinden uns heute nicht in den Wolken, sondern auf dem Boden der Tatsachen. Und mit uns sind Max und Carly. Hallo.
Hallo.
Hallöchen.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Ja, und erstmals beide, hat Carly festgestellt.
Ja, tatsächlich, ja.
Das ist korrekt, ja. In diesem Format wart ihr bisher nur getrennt da. Aber ich glaube, dieser Film, das ist ja wohl der beste Anlass, um euch hier beide zusammen zu haben. Es ist ja so eine fantastische Romanze, über die wir heute sprechen wollen. A Walk in the Clouds. Aber bevor wir das machen, erzählt doch nochmal, woher wir euch kennen.
Wir machen 3 Podcasts. Da ist zum einen die Serienoase, der Podcast für ostasiatische Filme und Serien. Da ist sozusagen Carly die Hauptbetreuerin. Dann wird jetzt demnächst endlich losgehen Leo Unchained.
Was ist das denn?
Das hat sich verdächtig an nach unserem Konzept.
Ja, wir haben Keanu Reeves ausgetauscht gegen Leonardo DiCaprio, oder wir werden ihn austauschen und werden uns durch seine Filmografie gucken.
Ja.
Und da steht dann quasi als erstes das Übermeisterwerk, das kann ich einfach so behaupten, weil ich den Film noch nicht gesehen habe, Critters 3 auf dem Plan.
Hammer.
Und dann machen wir noch die Wiederaufführung Alte Filme neu entdeckt. Da haben wir gerade auch noch so ein bisschen verlängerten Winterschlaf, aber das wird auch bald weitergehen.
Genau.
Ja, sehr schön. Also Leo Unchained ist ja auch ein großartiges Konzept, was ihr da habt. Und Leonardo DiCaprio ist ja auch mein Lieblingsschauspieler in meiner Teenagerzeit gewesen. Aber das Meisterwerk Critters 3 habe ich noch nicht gesehen. Aber ihr könnt ja schon sagen, ob man das sich anschauen sollte oder ob das wirklich eher so eine Obskurität ist und bleibt.
Ich sag dir ganz ehrlich, Christiane, wir haben den beide noch nicht gesehen.
Ach so, okay.
Und ich kann dir nur sagen, ich dachte mal, das ist so ein Abklatsch von Gremlins.
Ja.
Deswegen erwarte ich jetzt nicht viel und wenn ich mir positiv überrascht werde, dann bin ich noch happier. Aber so an sich, mal gucken. Da sind wir halt komplett offen noch, ne?
Ja, perfekt. Ich werde auf jeden Fall reinhören. Ob ihr mich überzeugen könnt, den anzugucken, werden wir dann sehen. Julius, kennst du den zufällig?
Nein, aber ich habe schon einiges gehört darüber. Und genauso wie Carly habe ich auch immer so das abgespeichert als Gremlins-Abklatsch. Deswegen, also ich werde mir das sicherlich auch als Anlass nehmen, euren Podcast, mir das mal anzuschauen. Und ich habe mir schon immer mal vorgenommen, die ganze Filmografie von Leonardo DiCaprio anzuschauen. Die ist ja jetzt nicht allzu lang. Also der ist ja jetzt nicht so wie Nicolas Cage, dass er da jedes Jahr 5, 6 Filme dreht. Sondern das ist ja in letzter Zeit recht selten geworden, dass er da mal in einem Film vorkommt. Deswegen, das kann man realistischerweise schaffen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, dann kann ich euch jetzt schon sagen, wir werden auch die Dokumentarfilme reinnehmen.
Oh,
ja. Dann ist es gleich doppelt so lang.
Haben Nicolas Cage und Leonardo DiCaprio eigentlich gleich viele Schauspiel-Oscars?
Ich habe keine Ahnung.
Ja, tatsächlich.
Viele Einen, oder was?
Ja, Einen, ja.
Wofür hat Nicolas Cage denn?
Der ist da hier, Leaving Las Vegas, genau.
Ah ja, okay.
Ist aber schon lange her.
Diese nostalgischen Erinnerungen gerade, diese Hochschwellen.
Ja, in Las Vegas sind wir nicht in diesem Film, sondern in Kalifornien. A Walk in the Clouds, oder wie er zu Deutsch heißt?
Dem Himmel so nah.
Ah.
Gibt es auch als Rosamunde-Pilcher-Variante.
Ja, ich dachte, das ist ein Rosamunde-Pilcher-Film, oder nicht?
Ich will jetzt nicht Julius Trivia vorgreifen, aber die Ursprünge des Films liegen, glaube ich, woanders.
Ja, genau. So. Das werde ich auch noch erwähnen.
Ja, bevor wir zu den Ursprüngen kommen, würde ich euch natürlich bitten, als unsere heutigen Gäste, den Inhalt mal zusammenzufassen.
Ja, gut, dann übernehme ich das. Kurz und knackig, es geht um einen Kriegsrückkehrer aus dem Asien-Pazifik-Krieg, der nach Hause kommt mit großen Plänen, sein Leben umzukrempeln und vor Ort dann auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird, mit einer desinteressierten Frau, mit schwierigen Karriereaussichten und der seinem alten Job sozusagen wieder reingeht als Schokoladenverkäufer und durchs Land tourt. Und dabei trifft er eine junge Frau, die sozusagen ihm genau aufzeigt, was ihm immer gefehlt hat.
Ja.
Sehr schön zusammengefasst.
Sehr schön zusammengefasst und das Schlimmste oder Schönste weggelassen. Naja, aber da werden wir auf jeden Fall drauf zu sprechen kommen. Julius, was hast du denn so an Filmfakten mitgebracht?
Ja, recht übersichtlich, sage ich mal. Ich fange mal an, also der Film kam am 11.08.1995 in die US-amerikanische
Kino. Da bin ich 10 geworden an dem Tag.
Wow, ja stimmt, ist dein Geburtstag.
Ja, alles Gute nachträglich. Danke. Oh
Mann. Der deutsche Kinostart, der erfolgte dann etwas später am 21.12.95, also nicht an deinem Geburtstag. Oder habt ihr da Geburtstag, ihr anderen zwei?
Da feiern wir nur, Monate vorbei. Machen wir nur Jesus Geburtstag.
Genau, und es handelt sich dabei um ein US-amerikanisches Filmdrama oder halt Liebesdrama, kann man so sagen.
Eine Schmonzette.
Oder eine Schmonzette oder eine Rosamunde-Pilcher-Verfilmung.
Ey, ganz ehrlich, ne? Ich gebe zu, ich gucke Rosamunde-Pilcher-Verfilmung, die sind viel, viel schlimmer.
Okay.
Ja, als Regisseur haben wir hier den Alfonso Arau. Das ist ein mexikanischer Regisseur, Filmproduzent und Schauspieler. Und Arau wurde 1932 in Mexico City geboren und gilt als einer der erfolgreichsten zeitgenössischen Cineasten Mexikos. Der hat angefangen, also 1969 drehte er nämlich mit dem Film El Aguila Descalza, übersetzt barfüßiger Adler. Ja, sorry für die Aussprache, ne? Ich kann das nicht. Und er war auch vor der Kamera als Schauspieler aktiv in diesem Film. Hierzulande wurde er mit der Romanverfilmung Como Agua Para Chocolate, bittersüße Schokolade auf Deutsch, erst im Jahr 1992 bekannt. Und er drehte dann auch später, also als er dann so einiges an Aufsehen erregt hat mit Dem Himmel so nah, ne? Da drehte er dann zusammen mit Sharon Stone und Woody Allen den Film Ich habe doch nur meine Frau zerlegt. Der kam dann 2000 in die Kinos. Und als Schauspieler selbst war er unter anderem im Film wie zum Beispiel in El Toro, auf den Jagd nach den grünen Diamanten oder auch als Synchronsprecher in dem Pixar-Film Coco beteiligt.
Habt ihr irgendeinen anderen Film von dem noch gesehen?
Auf der Jagd nach den grünen Diamanten, aber da hat er ja nur mitgespielt. Ansonsten habe ich keinen einzigen Film von ihm gesehen, dem er Regie geführt hat.
Ja, ich kenne auf jeden Fall auch die Jagd nach dem grünen Diamanten, den ich absolut liebe, den Film. Ich habe keine Ahnung, wer da war. Und ist dieser Schokolade, ist das sozusagen, nee, ist das so anders? Okay, Max Schudel schon den Kopf vergessen.
Nee, es geht ja mit Johnny Depp so ein. Ne?
Ja, genau.
Ja, das ist ein völlig anderer. Ja.
Okay, nee, dann bleibt es bei mir auch genauso wie bei Julius bei dem Schauspielfilm.
Ja, ich habe nur von Magnificent Ambersons das Original von Orson Welles gesehen. Aber ich habe auf jeden Fall die Miami Vice-Folge gesehen, wo er mitspielt, ohne dass ich jetzt sagen könnte, wer er da war oder dass er dabei war. Hm. In Wild Bunch hat er auch mitgespielt.
Ja, ich habe nichts davon gesehen und ich habe auf, ich weiß gar nicht, ob das IMDb war oder so, gelesen, dass ihm eigentlich eine Karriere prophezeit wurde, wie von Cuaron beispielsweise, und dass das aber nichts geworden ist. Ich frage mich, warum.
Ach, das frage ich mich auch. Da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen, wie wir die Regie fanden und so weiter. Kommen wir aber erstmal zum Drehbuch. Da haben wir einen Robert Mark Kamen, ein US-amerikanischer Drehbuchautor. Und der war für Meisterwerke zuständig, wie zum Beispiel Karate Kid 1 bis 3, Taken 1 bis 3.
Okay.
Aber auch Das fünfte Element, der ja gar nicht mal so schlecht ist.
Nö, der ist gut, der Film. Also Karate Kid 1 ist da auch ein Kultfilm, oder?
Ja, aber hat er jetzt so ein gutes Drehbuch? Ich weiß nicht. Ich muss wirklich gestehen, ich habe Karate Kid noch nie geschaut, sondern nur die Neuverfilmung mit dem Sohn von Will Smith.
Dann ist ja perfekt, dass ihr die Karate Kid-Fraktion hier vor Ort habt. Ja, wir lieben Karate Kid.
Okay. Es tut mir leid, dass ich den nie geschaut habe.
Ja, wir können auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, das ist ein Film, den man nicht unbedingt bereut, geguckt zu haben, sagen wir es so. Weil ich kenne auch die Neuverfilmung jetzt nicht, ich habe da jetzt keinen Vergleich, ich kenne nur den Klassiker.
Ja, aber der Robert Mark Kamen, der war nicht als einziger zuständig für das Drehbuch, nämlich noch Mark Miller. Der ist ein US-amerikanischer Drehbuchautor, Schauspieler und Filmproduzent. Da habe ich mal geschaut, was der so geschrieben hat. Das ist nicht der Erwähnung wert. Und Harvey Weitzman, also nicht der andere. und der hat auch also nicht großartig was Bekanntes geschrieben. Deswegen habe ich das jetzt auch nicht hier erwähnt. Dann haben wir bei der Musik jemanden, da haben wir auch wieder zwei Menschen, die beteiligt waren, nämlich zum einen Leo Bruver, ein kubanischer Komponist, Dirigent und Musikpädagoge. Der hat zum Beispiel auch schon mit Arau zusammengearbeitet, nämlich bei Bittersüße Schokolade. Und wir haben einen französischen Komponisten, den Maurice Jarre. Und der ist
Jean-Michel Jarre, Maurice Jarre.
Und der ist kein Unbekannter, der bekam nämlich schon insgesamt 3 Oscars und wurde für unzählige weitere Preise nominiert und ausgezeichnet. nämlich auch zum Beispiel für Lawrence von Arabien, Dr. Zhivago oder Ghost Nachricht von Sam.
Das sind ja alles richtig große Filme gewesen.
Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall. Und da haben wir jetzt auch noch einen ganz Bekannten auch in der Kamera gehabt. So ein bisschen erkennt man das schon, nämlich den Emmanuel Lubezki. Das ist ein mexikanischer Kameramann. Und der begann seine Karriere hinter der Kamera mit dem Film Bittersüße Schokolade, also auch zusammen mit Arau. Und begann dann mit bekannten Regisseuren wie Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu oder Terrence Malick regelmäßig zusammenzuarbeiten. Und war für seine Arbeit mehrmals für den Oscar nominiert und ist bis heute der einzige Kameramann, der auch dreimal hintereinander den Oscar für die beste Kamera erhielt. Nämlich für Gravity, Birdman und The Revenant.
Ich muss sagen, die Kamera fand ich ja am besten an diesem Film und das hat mir, glaube ich, auch so am Anfang den Eindruck gegeben, dass es eigentlich ein ganz guter Film sein könnte.
Ja, das hat mich auch erstmal so getäuscht, die Kamera.
Meint ihr, man hat da schon so ein bisschen seine Handschrift gesehen?
Noch nicht so ganz wie später dann mit seinen Weitwinkelaufnahmen und so weiter. Oder so dieses typische Terrence Malick-mäßige, was er dann später gemacht hat.
Ja, gut. Das würde ich jetzt auch nicht als Qualitätsmerkmal ansehen, aber man hat schon gesehen, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat. Oder wie ging euch das?
Auf jeden Fall.
Ja, also ich finde auf jeden Fall, der war durchkomponiert, was so die Bilder anging. Ja.
Ich kann das gar nicht vergleich einschätzen, ehrlich gesagt.
Ja, du hast doch mal gesagt, die sonnendurchfluteten Bilder fandst du auch schön.
Ich fand die Bilder total schön. Also ich fand die Kameraaufnahme allgemein sehr schön, aber ich habe jetzt, könnte ich jetzt nicht im Vergleich zu den anderen Filmen das sagen, jetzt, ob das jetzt, ob diese Spur sozusagen schon zu erkennen ist, oder diese Handschrift, das weiß ich, jetzt kann ich jetzt nicht nachvollziehen, jetzt spontan.
Ich glaube, das hat er dann erst später so richtig entwickelt, also zusammen mit Cuarón zum Beispiel. Ich glaube, da hat es dann so angefangen auch. Aber kommen wir mal zu den ganzen DarstellerInnen, die da mitgespielt haben. Da haben wir natürlich Keanu Reeves dabei, der spielt den Paul Sutton. Und seine weibliche Mitakteurin, nämlich Aitana Sanchez-Gijón. Sie spielt Victoria Aragorn. Heißt sie Aragorn?
Ja, Aragorn. Ich dachte auch immer, die sagen Aragorn. Ja, ne?
Habe ich auch ein bisschen mich gewundert. Genau, sie ist eine spanisch-italienische Schauspielerin. Und da habe ich auch mal geschaut, so wo sie mitgespielt hat. Also sie hatte jetzt nicht so die großen, krassen Rollen gehabt. Ich glaube, damals war sie schon, ja, hat schon einige Rollen so bekommen. Hat dann später noch in The Machinist mitgespielt oder in Backwoods. Da ist zum Beispiel, hat Gary Oldman die Hauptrolle. Und jetzt auch zuletzt in Parallele Mütter von Pedro Almodovar, den ich auch zuletzt geschaut habe. Dann unter den Nebendarstellern, da haben wir Giancarlo Giannini, der spielt den Alberto Aragorn, also Victorias Vater. Der ist ein italienischer Schauspieler und er begann in den 1960ern seine Karriere im Theater mit dem Stück Ein Sommernachtstraum. Und danach folgten dann halt Rollen im Fernsehen und Film. Und der war dann später in den 1970ern vordergründig in italienischen Produktionen tätig. Und später folgten dann auch Rollen in Filmen wie zum Beispiel Mimic, also auch ein Film von, wie heißt der andere bekannte? Guillermo del Toro. Genau, dann Hannibal oder auch die Rolle des französischen Geheimagenten René Matisse in den 007-Filmen wie Casino Royale oder Ein Quantum Trost. Und dann haben wir noch einen recht bekannten, Anthony Quinn, nämlich, der spielt den Don Pedro Aragorn, also den Großvater, der so stets nett lieb ist. Der war ein mexikanisch-US-amerikanischer Schauspieler und er zählte in den 1950ern und 60ern zu den führenden internationalen Charakterdarstellern. Und er spielte zum Beispiel die Hauptrollen in Filmen wie La Strada von Fellini oder in der Romanverfilmung Alexis Sorbas von Michael Kakoyanis. Genau, und weitere bekannte Filme, wo er mitgespielt hat, war zum Beispiel Die Kanonen von Navarone, Lawrence von Arabien oder auch Der Klöckner von Notre Dame, in dem er Quasimodo selbst spielte.
Mhm. Habt ihr noch Kommentare zur Besetzung?
Anthony Quinn ist, war der auch noch, ich glaube, der alte Mann und das Meer, ne? Oder verwechsel ich das?
Ja, genau. Dings,
aber ich habe den auch ja hier bei Kanonen von Navarone zuletzt, glaube ich, gesehen. Und der war auch, er hat den Griechen, glaube ich, gespielt. Auch so, ja, genau, er macht den Griechen. Ja, und Giancarlo Giannini, ja, war auch nicht verkehrt.
Ja, ich glaube, wir müssen jetzt, also wir sind jetzt hier an einer Stelle in Keanu Reeves Filmografie, wo man nicht mehr irgendwie positiv hervorheben muss, dass das schon irgendwie große Namen sind, weil da sind wir mittlerweile schon voll drin.
Genau, es sind jetzt auch nicht mehr so unbekannte Filme. Ne?
Ja.
Genau, wir haben ja schon vorhin so kurz wegen Rosamunde Pilcher und so weiter, ne, wo er seinen Ursprung hat, der Film. Der basiert tatsächlich auf einem Filmklassiker, nämlich Lüge einer Sommernacht von Alessandro Plassetti aus dem Jahr 1942. Aber die Handlung wurde halt stark abgeändert, zum Beispiel wurden Namen abgeändert, Nationalitäten sowie Schauplätze und Ausgangslagen und einzelne Handlungsstränge. Ich habe mir auch mal ein bisschen so den Ursprungsfilm so durchgelesen. Also ja, das ist schon recht erkennbar, ne, dass es davon abstammt, aber dann wurde doch einiges halt, also besonders so diese Hintergrundgeschichte, dass er da gerade aus dem Krieg kommt und so weiter, das wurde natürlich dann schon etwas anders thematisiert und dargestellt. Genau, die Dreharbeiten, die fanden im Sommer 1994 in Napa Valley in Kalifornien statt, bei einem Budget von 20 Millionen Dollar. Und der Film spielte dann letztendlich weltweit knapp über 50 Millionen Dollar ein, also ja, hat sogar noch ein bisschen Gewinn gemacht. Es gab auch noch so, naja, wie soll man sagen, eine nicht so schöne Begebenheit, nämlich die Rolle, die Deborah Messing spielt, also die Ehefrau von der Figur von Keanu Reeves. Sie hat 2018 im Zuge der MeToo-Bewegung hat sie behauptet, dass der Produzent und Regisseur Alfonso Arau sich vor und während der Dreharbeiten sexuell belästigt hat. Und zum Beispiel war unter anderem die Sache, dass so eine Verzichtserklärung unterschrieben wurde. Und ihr wurde zugesichert, dass sie nicht nackt im Film zu sehen sein wird, ne? Weil der Film halt PG-13 sein soll. Das wollte er dann doch nicht haben, der Regisseur, und hat dann doch von ihr verlangt, dass sie da ein bisschen mehr blank zieht. Und damit war sie dann nicht einverstanden, hat es aber dann doch gemacht, also ja, dann doch nachgegeben. Wir haben ja schon ein bisschen durchblicken lassen, der Film kam jetzt bei uns, glaube ich, nicht so super gut an, bei den Kritikern genauso wenig. Der Film wurde von vielen oft als sehr pathetisch beschrieben und auch unfreiwillig komisch und bedient sich oftmals bekannten Klischees, also besonders bei diesen ja, italienischen Figuren in dem Film. Genau, der gewann trotzdem einige Preise, also er gewann 1996 den Golden Globe Award für die beste Filmmusik, aber das kam er ja noch vertreten. Keanu Reeves und Astana Sanchez-Gijón, die haben beide den MTV Movie Award, also wurden dafür nominiert. Gleichzeitig wurde aber auch Keanu Reeves für die Goldene Himbeere als schlechtester Hauptdarsteller nominiert.
Ja, finde ich jetzt nicht gerechtfertigt, aber okay.
Aber eine andere Frage. Ja. Habt ihr den Film in O-Ton oder in Englisch geguckt?
O-Ton oder Englisch?
Englisch oder Deutsch, ja, Synchro, der, ja.
Ich habe den, glaube ich, im O-Ton gesehen.
Ich glaube, ich habe den auch im O-Ton gesehen, ja.
Ja, aber die Frage hat folgenden Hintergrund. Ich kenne den Film ja von Jugend an. Hm. Und ich bin ja immer fest davon überzeugt gewesen, dass das alles sozusagen eine italienische Familie ist. Hm. Und jetzt habe ich den Film ja in Englisch geguckt. Und das sind ja Mexikaner.
Ja. Ach, stimmt, ja, ja.
Und ich frage mich, ob das, weil ich davon so überzeugt war und jetzt der Film ja so viel sozusagen ist immer wieder betont mit dem mexikanischen Hintergrund, ob das in der Synchro vielleicht geändert worden ist oder angepasst worden ist auf dem europäischen Content. Also das, die Frage habe ich mir wirklich denn gestellt, dass ich halt diesen Gedanken damals so lange hatte und dass ich jetzt auf einmal so dieses, hä, nee, ist alles Mexiko, so. Also deswegen hätte mich das jetzt mal interessiert, ob das vielleicht so ist.
Das kann ich tatsächlich nicht sagen, ob das in der Synchro irgendwie anders behandelt wurde, aber ich sag mal so, auch wenn es hier Mexikaner sind, werden hier auch durchaus italienische Stereotype bedient.
Ich bin jetzt auch nochmal durcheinander gekommen, ich habe auch vorhin gesagt, italienische Figuren, also deswegen.
Naja, weil der ja auch Italiener ist, der Vater.
Genau, richtig. Ich hab's auch, ich musste auch erstmal überlegen, so, sind das jetzt Italiener oder Spanier? Das kam irgendwie nicht so ganz raus erstmal am Anfang. Ja.
Also ich dachte auch am Anfang, dass das in Mexiko spielt, als dann Daniel sagte, nee, das ist Kalifornien, war ich auch irgendwie, also mit der Verortung hatte ich auch so ein bisschen ein Problem.
Ja, das wurde auch nicht so richtig klar.
Ja.
Das stimmt. Ja.
Aber ich muss sagen, du hast gesagt, bei der Kritik kam der nicht gut an, das würde ich jetzt so aufgrund meiner Recherchen gar nicht mal behaupten, weil bei Rotten Tomatoes waren die meisten schon relativ wohlwollend dem Film gegenüber eingestellt. Ich habe auch noch ein Zitat mitgebracht.
Okay.
Aber bist du durch mit der Trivia?
Bin erstmal durch, ja.
Habt ihr dazu noch weitere Ergänzungen?
Ja, ich könnte höchstens noch sagen, ich war überrascht, eine Sucker Films Production, da habe ich so gedacht, na, so viele Zuckermänner gibt es doch eigentlich gar nicht in Amerika, und habe dann mal nachguckt, und ja, das sind hier eben, wie heißen die noch, Jerry und David, also die auch die Nackte Kanone Sachen und diese ganzen Spoof-Filme gemacht haben, fand ich interessant, und beim Abspann bin ich drüber gestolpert, dass dieses Lied, was dann nach Paul sozusagen sich unten an den Balkon stellt und die ganzen Mariachis dann um sich rum hat, wenn das getrellert wird, das hat anscheinend den Text hat der Regisseur selbst geschrieben, laut Abspann.
Die oder singt ja nicht mal nur Amore, Amore?
Das ist vielleicht gut überlegt, was er da schreibt.
Aber man muss ja auch die Melodie schreiben.
Ja gut, dann kommen wir doch mal zur Filmbesprechung und die möchte ich einleiten mit einem Zitat von Roger Ebert, der diesem Film die Höchstwertung gegeben hat.
Echt?
Und er schreibt, A Walk in the Clouds ist eine herrliche romantische Fantasie, entflammt vor Leidenschaft und bittersüßer Sehnsucht. Man muss vielleicht ein wenig von diesen Qualitäten in seiner Seele haben, um den Film voll und ganz zu genießen, der für ein voreingenommenes Auge wie ein überarbeitetes Melodram aussehen mag, aber für mich vor Unschuld und Vertrauen sang.
Okay.
Seht ihr das auch so? Wer mag beginnen? Carly vielleicht?
Ja, ich sehe das auch so.
Okay. Magst du das weiter ausführen?
Also bei mir ist der, ich sag mal ganz ehrlich, wie es ist. Der Film ist für mich ja auch nostalgisch ein bisschen verklärt, weil ich den ja von klein auf schon öfter gesehen habe. Und ich finde, dieser Film transportiert eine so eine warme Stimmung und hat vor allen Dingen auch mal diese Familienkonflikt oder wie wichtig Familie ist, immer wieder im Fokus, für ihn dann halt Familie finden oder Zugehörigkeit finden und halt Akzeptanz in der Familie sozusagen. Und ich finde das einfach, also ich weiß, dass der auch einige Probleme hat, aber ich finde das aber trotzdem so im Kern trotzdem wirklich schön gestaltet und gerade halt auch durch die Unterstützung der ganzen Bildeffekte und dieser Landschaften hat es halt dieses verträumte, märchenhafte, halt dieses wirklich aus dem Alltag entschwinden und wirklich halt in ein Paradies landen, so wie halt über den Wolken es ist. Und dementsprechend kann ich schon verstehen, was er in der Kritik da meint. Also das würde ich so annehmen und akzeptieren, ja.
Max, was sagst du dazu?
Ja, ich bin ein bisschen überrascht, dass Roger Ebert da so beide Daumen hoch anscheinend gibt. Also ich kann mit dem Film auch gut leben und finde den manchmal in seiner, ich weiß gar nicht, ob Naivität, aber in seiner konsequent süßen Art schon bemerkenswert. Und ja, für mich war das auch so ein bisschen, okay, du hast eigentlich diesen dramatischen Hintergrund, er kommt gerade aus dem Krieg wieder und dann, ja, er kommt in dieses, wir haben noch, es gibt noch so ein kleines Featurette auf der DVD, also so Mini-Werbeclip für die Veröffentlichung damals und da sagt eben der Location Scout, ja, sie kommen hier quasi nach Shangri-La, also so ein Paradies, was irgendwo hinter allen möglichen Bergen unentdeckt liegt und da habe ich auch, da musste ich auch ein bisschen lachen, als er zum ersten Mal diese Großaufnahme von dem Weingut da kommt, da hat er auch so, ja, okay, jetzt müssen noch irgendwo kurz ein paar, weiß ich gar nicht mehr, Luftballons losfliegen oder Sternfunkeln oder so. Also das, ich habe, glaube ich, auch gesagt, ne, ja, Garten Eden jetzt auf einmal, nachdem sie da irgendwie diese komische, ja, weiß nicht, Schotterpiste lang gehen und er ihr da diesen Schokoladenring ransteckt. Ja, der zieht das schon sehr konsequent durch, doch. Da kann man schon, wenn man sich darauf einlässt, so wie Roger Ebert das sagt, wenn man sich darauf einlässt, dann kann man da schon Spaß haben. Und also die Klischees, der Film ist total klischeebehaftet, so wie eben auch nachher die Weintrauben an Victoria und Paul kleben nach der Weinernte. aber das ist ja nicht grundsätzlich was Schlechtes. Das muss man ja auch eben erstmal durchziehen können. So. Ja, doch, der hatte was.
Was sagst du, Julius?
Ja, also ich mag ja manchmal so kitschige Filme. Ne? Da bin ich ja gar nicht mal so, dass ich die ablehne oder so. Aber ich fand ihn dann, also, wie soll ich sagen, am Anfang fand ich, da war ich noch recht wohlwollend, da dachte ich mir, oh, ja, okay, der sieht ja ganz nett aus, ne, und hat ja auch eine recht, wie soll ich sagen, so eine Geschichte, wo man so interessiert ist, wie das wohl weitergeht. Aber dann ist mir irgendwann so aufgefallen, naja, der ist ja, wirkt schon doch recht konstruiert für mich und war dann auch irgendwann recht vorhersehbar, ne, also man hat eigentlich irgendwann so vorausgesehen, wann jetzt der Konflikt kommt, ne, wann das rauskommt. Das ist ja dieses typische, es ist irgendwie ein Geheimnis, ne, irgendwas, was nicht ausgesprochen wurde, also seine Herkunft zum Beispiel oder dass die halt auch nicht verheiratet sind. Und irgendwann war ja natürlich klar, dass das rauskommt. Und dann hat mich auch irgendwann genervt, diese ganzen Klischees und wie die Familie dargestellt wurde, dass es natürlich diesen Vater gab, der natürlich erstmal so als negativ dargestellt wird. Und natürlich der Großvater, der halt auch recht offen ist. Und wo ich mir auch immer so dachte, warum ist der Sohn dann überhaupt so geworden, wenn der Vater eigentlich so, ja, so eine Einstellung hat. Ich konnte es irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Ja, und das Ende fand ich dann wirklich super kitschig.
Ja.
Also, das war mir zu viel Kitsch dann. Ja.
Also ich fand, dass der Film wirklich gut angefangen hat und man sieht auch direkt so, dass das irgendwie ein ziemlich hohes Production Value hat, also dass das alles schon irgendwie wertig ist und gut aussieht und auch hier mit diesem recht ernsten Einstieg halt beginnt, ne, mit dem Kriegsveteran und so weiter. Und da dachte ich aber schon so, okay, Keanu Reeves, du bringst es echt nicht gut rüber, wie das ist, wenn jemand Flashbacks hat. Aber okay, habe ich ihm durchgehen lassen, weil alles andere erfüllt er hier, finde ich, total gut. Also er ist halt so der Romantikheld, so, ne? Und hat jetzt auch nicht super viel Persönlichkeit. Das war alles für mich völlig okay. Und dann ging dieser Film halt weiter und dann waren sie dann irgendwann auf dem Weingut und dann kam dieser Vater und der hat mich so angekotzt. Ich meine, das soll er wahrscheinlich auch, ja? Also da hat er seine Wirkung auf jeden Fall nicht verfehlt. Aber ich dachte so, okay, bitte lass diesen Film darauf hinauslaufen, dass die ganzen Frauen versuchen, diesen scheiß Vater loszuwerden, weil der hat mich so genervt. Aber das nimmt ja dann noch eine ganz andere Wendung. Aber ich muss sagen, bis zu dem Punkt, wo diese Tanzszene in diesem Weinbottich war, bis dahin war ich eigentlich noch völlig okay mit allem. Und dann ist der wirklich komplett abgestürzt für mich, der Film. Mhm. Also da hatte ich, also das war alles so unglaublich übertrieben. Und auch, also dann fing das mit dieser Sexualisierung halt an, die sich so durchgezogen hat und aber auch so überhaupt keine Funktion erfüllte, meiner Meinung nach, dass der mich total verloren hat. Und dann gab es auch so viele so unfreiwillig komische Szenen wie mit diesem Windfächeln da, als die Trauben drohten irgendwie, wie sagt man, einzufrieren und so. Und ich dachte so, habt ihr dieses Problem jetzt zum ersten Mal in der Geschichte dieses Weinguts und dass ihr da noch keine bessere Möglichkeit gefunden habt, als den ein bisschen warmen Wind zuzufächeln? Also da habe ich wahrscheinlich auch wieder zu viel die Realität hinterfragt und so weiter. Und dann wurde es halt meines Gefühls nach immer schlimmer, so bis zu diesem absolut kitschigen Ende, wo dann auf einmal wieder alles gut ist, weil sich alle Probleme in Luft auflösen. Und ja, das hat mir alles überhaupt nicht mehr gefallen. Und letztlich, der macht schon, also man kann den schon gucken mit einem Glas Wein am besten, so, das macht schon Spaß, aber es ist halt kein guter Film.
Ja, Wein passt gut auf jeden Fall zu dem Film.
Ja. Ach ja, naja, dann steigen wir doch mal ein. Ich würde mal sagen, dass wir hier so ein bisschen character-driven vorgehen. Fangen wir doch mal an bei Keanu Reeves. Was ist das so für ein Typ? Carly, magst du vielleicht wieder anfangen? Wie hat er so auf dich gewirkt?
Also so, ich würde sagen, dass Keanu Reeves' Rolle in diesem Film der gebackene Mann ist. Also er wirkt einfach verständnisvoll, entspannt, selbstreflektiert. Er ist vielleicht ein bisschen unsicher durch die... ich sag mal, diesen fehlenden Rückhalt, weil er halt ohne Eltern aufgewachsen ist oder halt immer auf sich allein gestellt war und halt sucht halt sozusagen Nähe, weil jemand, der ihn leitet oder der ihn unterstützt. Aber er ist an sich eigentlich perfekt. Ne? Das Einzige, was vielleicht wäre, ist, dass er, na gut, dass er, obwohl er in einer Ehe ist, vielleicht mit ihr rumknutscht, aber selbst dann, da sagt er ja, nee, ich mach's nicht, ich mach's nicht lange. Und sie gibt sich nicht hin. Also er wirkt halt, ja, wie soll ich das sagen, wirklich perfekt gestriegelt, ne? Also
die traditionellen so Werten verpflichtet.
So ein Disney-Held, ne? Also ja. Ich weiß nicht.
Und er fühlt sich zur Farbe Rot hingezogen, ne? Betty hat rote Haare und wenn er Victoria trifft, die ja auch in diesem knallroten Mantel umherläuft, bevor sie ihn ankotzt.
Ja, der ist schon irgendwie moralisch ziemlich integer, ne? Und so ein typischer Held halt auch, weil Victoria, so heißt sie, ne? So, die tritt das ja das erste Mal ja so als Damsel in Distress in Erscheinung und dann rettet er sie ja mehr oder weniger, indem er da interveniert, als die Typen im Bus sie irgendwie belästigen. Also ich muss auch sagen, das ist schon irgendwie so ein Traummann. Ich meine, der hat auch, der hört auch ihr zu und der interessiert sich auch für die Belange. Auch gegenüber Betty hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass er da total abgeneigt ist. Sie ist halt nicht in ihn verliebt. So, das war das Problem, dass die Liebe halt sich nie entwickeln konnte zwischen den beiden, weil er dann in den Krieg ziehen musste. Aber es kam mir jetzt nicht so vor, als hätte er sich ihr gegenüber irgendwie schlecht verhalten oder so.
Ich überlege gerade, also ist mir jetzt beim Filmgucken selbst, habe ich das jetzt nicht so wahrgenommen und vielleicht ist es auch ein bisschen übertrieben, aber dafür, dass er eben, er war 4 Jahre im Krieg, also jeden Tag einen Brief, macht irgendwie so 1200 Briefe, die wir da alle gesehen haben.
Ja.
Also er weiß schon ganz genau, wie er sich ihr gegenüber artikuliert oder artikulieren will, wie er sich ausdrücken muss, während er eben nach Hause kommt und sie dabei ist, sprechen zu lernen. Mhm. Ja, also sie muss ihre Stimme erst noch finden, beziehungsweise wird ja dann auch später ausgenoxt von dem anderen Typen. Aber fällt mir gerade so auf, so das Thema Kommunikation ist da, also ich will jetzt nicht überbetonen, aber eigentlich ist das schon so, ne? Er schreibt die Briefe und sie lernt gerade sprechen oder verbessert den Ausdruck zumindest.
Ja, er ist vielleicht auch so jemand, der gegen so ein klassisches Männerbild hier irgendwie gezeichnet ist. Ne? Also, ich rede jetzt auch gegen das gängige Stereotyp, dass Männer nicht über ihre Gefühle sprechen können, wo er das ja offenbar überbordend macht, so sehr, dass es sie nicht mal mehr interessiert und die Briefe irgendwann nicht mehr öffnet. Was ich total heartbreaking finde, ey, das ist so eine Klatsche. Wäre ich so sauer.
Aber sie macht es ja letztlich doch. Teilweise.
Ja.
Aber das führt ja dann auch eher zum Gegenteil. Ja,
das ist schon echt heftig. Also es ist erstmal man sieht ja schon diese ablehnende Haltung von ihr und dann noch dieses lächelnde, ja, aber ich habe es hier aufbewahrt, und dann siehst du halt alle ungeöffnet.
Die hat Mündel daraus gemacht.
Also es ist schon heftig, ne?
Ja, na, zumindest hat es nicht weggeworfen. Das kann man ihr eher zugutehalten.
Ja.
Ja, dann machen wir bei ihr doch mal direkt weiter. Was ist Betty denn so für ein Charakter?
Betty ist, also das haben wir jetzt durch die Vorgeschichte, ist natürlich nochmal ein bisschen anders wahrscheinlich zu werten, aber sie ist eine Frau, die keine Kleidung tragen darf.
Mhm.
Ich kann mich jetzt zumindest nicht erinnern, ne? Sie, wenn er das erste Mal kommt, ist sie da halt in den Strapsen und BH.
So ohne Grund halt auch. Was mal, ja. Sie lernt doch gerade Vokabeln, oder? Irgendwie sowas macht sie doch.
Ja, kann man
Sex Positions, das ist so. Oder Soft Sex Position in dem Fall.
Könnte ich gar nicht vorstellen, wie ich im Homeoffice aussehe. Mhm. Nein, Spaß.
Ich stell mich hier in den Strapsen vor, ne?
Wenn wir sie dann dann hat er noch, er hat das Bildchen, das er mit von ihr rumträgt, okay, aber da hat sie auch, das ist ja nur der Kopf zu sehen. Und wenn er dann zum Schluss nochmal nach Hause kommt, da, weiß ich gar nicht mehr, wirft sie sich das Laken um oder hatte sie da überhaupt schnell noch was
hat übergezogen? Sie den Bademantel hat sich schon übergezogen, also so einen Morgenmantel, so einen dünnen.
Ja, aber auch das, auch ohne Unterwäsche und sowas wahrscheinlich. Nein, das ist natürlich ein bisschen Spaß, aber irgendwie hat sie auf mich so ein comichaftes übertrieben, aber so dieses knallrote Haar, das wirkte irgendwie so wie eben tatsächlich wie so ein Pin-Up-Girl eigentlich, ne? Ja. Auch nur in Unterwäsche. Und sie machte auf mich nicht den allerschlauesten Eindruck, aber das könnte ich jetzt auch nicht weiter vertiefen im Sinne von, wir kriegen eigentlich nichts weiter so über sie erzählt. Also sie versucht halt ihren Ausdruck zu verbessern, aber ob sie jetzt selber Arbeit hat, habe ich irgendwie nicht ganz mitgeschnitten. Also ob sie von seinem Geld sozusagen vom Krieg, vom Soldaten soll.
Ja, sie wirkt ein bisschen für mich. Ja, Hausfrau ist jetzt übertrieben, aber sie wirkt auf jeden Fall für mich nicht so eine Beschäftigung, weil sie halt so rumläuft immer.
Ich meine, die Wohnung stand auch ganz schön voll mit allen möglichen Sachen, ne? Mhm. Und sie sagte, glaube ich, hier, I like to have things oder irgendwie so, oder wanna have things. Mhm. Irgendwie sowas.
Nein. Aber weißt du, woran sie mich erinnert hat? Erkennt ihr zufälligerweise diese 40er, 50er Jahre Comics aus den USA, wo sozusagen immer dieses konservative Rollenbild sozusagen dargestellt wird und dann die böse Frau, die dann halt im Bett liegt mit jemand anderem und dann ist der andere im Schrank versteckt, was ja halt immer wieder aufgegriffen wurde, solche Sachen und dann halt mit so einem großen Spruch immer so versehen und so wirkt sie für mich in der Darstellung, als hätte man genau dieses Warenobjekt rausgegriffen und sie so da so positioniert.
Mhm.
Also ich persönlich, dadurch, dass ja halt am Anfang gleich gesagt wird, mit diesem, ja, wir haben uns Freitag kennengelernt, Samstag geheiratet und so und Sonntag bin ich dann los, sozusagen in den Krieg gezogen und 4 Jahre war er weg. Deswegen würde ich sie jetzt nicht unbedingt ich würde ihr das jetzt nicht unbedingt so vorhalten, tatsächlich, dass sie jetzt doch ihren eigenen Weg da gegangen ist. Also ich finde, das macht sie für mich nicht, lässt sie für mich, also das nimmt diese Härte raus, dass sie jetzt sozusagen die egoistische Ehefrau ist, sondern das macht, das vermenschlicht sie für mich ein bisschen, weil das halt so. Ja.
Also ich finde, sie ist weniger eine echte Figur, als mehr so, sie ist dazu da, um zu zeigen, was er bisher hat und was er dann eben, Victoria ist natürlich dann das scheinbare Idealziel.
Ja, ich glaube, wenn man böse sein will, könnte man sagen, sie ist irgendwie so ein kapitalistisches Konsumopfer, was halt Dinge haben will. Also so wird es ja auch dargestellt. Ne? Also was zeichnet sie aus? Naja, dass sie schöne Dinge mag. Ich meine, ich würde das auch niemandem vorwerfen. Ich bin ja durchaus auch so. Aber ich glaube, der Film geht mit ihr da schon ein bisschen härter ins Gericht, als wir das vielleicht wahrnehmen. Also gerade wenn dann irgendwie so der Kontrast zu Victoria aufgemacht, die hier irgendwie überidealisiert wird und für die einfach andere Werte noch mehr zählen als Betty.
Aber sie kümmert sich ja auch ums Rechtliche.
Du meinst die Eheannullierung oder
zumindest
was?
Zumindest das, ja. Das hat sie gemacht.
Ja, da wirkt sie sehr selbstständig, muss ich auch sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich finde, ihr kommt so eine relativ kleine Rolle zu, die halt wirklich mal nur so als Auslöser wirken soll für seine Denkanstöße oder seine eigene Motivation zu handeln.
Ja, sie ist halt auch notwendig für das Drama, ne, dass er halt auch irgendwie gebunden ist und nicht einfach so jetzt mit Victoria durchbrennen kann.
Und dann brauchst du ihm immer irgendeine Drehbuchbegründung, warum geht er jetzt eigentlich von seiner eigentlichen Frau weg? Und dann ist so dieses, naja, er hat sie halt geheiratet und ist direkt im Krieg, man kennt sich gar nicht so richtig. Und dann hat sie auch noch eine kleine Affäre, andererseits hat er ja auch eine Affäre. Und das ist natürlich gut und dann einigt man sich, geht's dir gut, wenn sie dann so auf die Straße hinterher ruft, geht's dir gut, Paul? Ja, ja!
Ja. Aber theoretisch hätte der Film auch ohne sie gut funktioniert. Nee, man hätte ihm ja auch einen anderen Konflikt geben können, wie nach dem Motto, er bereitet sich jetzt auf diese Position in Michigan vor oder sonst solche Sachen, dass er jetzt beruflich gebunden ist, um jetzt mit ihr sich nicht einzulassen. Also das, ich finde, das hätte sie jetzt nicht unbedingt diese Rolle gebraucht, aber sie ist halt da, das ist jetzt sozusagen jetzt so gewählt.
Ja, ich denke einfach für den Kontrast zur Victoria, ne? Weil die auch grundsätzlich verschieden sind, die Frauentypen.
Ja, und ich glaube aber schon, dass irgendwie, also ich stimme dir zu, Carly, dass man das auch alles anders hätte irgendwie stricken können. Aber ich glaube, damit auch Paul irgendwie eine Art von moralischem Konflikt hat, der sozusagen noch mehr ans Herz geht, als wenn er jetzt einfach nur überlegen müsste, wo will ich denn arbeiten? Was ja schon irgendwie was ist, was man irgendwie leichter lösen kann als sowas jetzt hier. Naja gut, wir haben ja jetzt Victoria schon ein paar Mal erwähnt und sie tritt als erstes in Erscheinung da in diesem, das ist doch das, im Bus, ne?
Im
das
Bus,
das
genau. Erste
Mal. Im Zug.
Im Zug und dann steigen sie in den Bus um, genau.
Stimmt, dann, ja. Im Zug musste ich total an, wie hieß der Film hier?
Ach hier, Before Sunrise.
Denken. Ja, genau. Ja, den ich ja auch nicht so gut finde.
Nee, ich auch nicht.
Ich mag den jetzt mal mehr eigentlich.
Ja, und Victoria, wie ist diese drauf? Julius, fang mal an.
Also da kann man wirklich sagen, so der Kontrast zu seiner Ehefrau. Ja, sie ist halt so ein Familienmensch, ne? Also Familie geht bei ihr über alles, ne? Und das macht ihr auch am größten Sorgen. Also das ist ja auch ihr Konflikt, mit dem sie auch, also sie offenbart sich ja auch gleich ihm gegenüber, ne? Dass sie halt nicht nach Hause darf und, ne? Weil, ja, also ich glaube, andere Menschen, also vielleicht, ich würde vielleicht auch dann eher sagen, so, naja, ist doch egal. Ne? Ich denke mir dann auch mal so, ist doch egal, dann bleib doch deiner Familie fern. So. Aber ihr ist es halt unglaublich wichtig.
Aber ich fand auch, dass sie in ihren, okay, ich will niemandem hier zu nahe treten, aber es ist ja eine fiktive Figur. Deswegen sage ich das, ich fand, dass sie die Sorge auch teilweise ein bisschen überdramatisiert hat, als ob ihr Vater sie umbringen würde, weil sie ein unehrliches Kind in sich trägt, so ein Blödsinn.
Ja, es ist natürlich, blödsinnig, würde ich jetzt auch sagen, aber weißt ja nicht, du kennst ja den Vater auch erstmal nicht. Ne?
Ja.
Der wurde ja auch noch nicht gezeigt in der
Vielleicht
Situation.
Meinte sie mit Umbringen auch, dass sie aus der Familie verstoßen wird und
richtig
das ist
so.
Also ehrlich gesagt habe ich das genau so verstanden.
Genau,
ja.
Also
ich fand das jetzt nicht überdramatisch.
Genau, also wirklich so sprichwörtlich hätte ich das jetzt auch nicht interpretiert.
Ich habe das wörtlich genommen.
Außer wenn es jetzt wirklich so ein Mörder ist, der dann so da
ja,
steht.
Ja, wer weiß.
Fleisch
dieser Wein wächst hier besonders gut auf diesem Boden.
Also nee, wenn jetzt hier an der Texas Chainsaw Massacre Familie da leben würde, dann würde ich das glauben. Aber nicht bei der Familie. Aber man kennt sie ja noch nicht. Ja,
Also ich finde tatsächlich ihre Sorge total berechtigt, weil man darf nicht, also guck mal, spielt in den 40ern, dann ist es eine patriarchal geprägte Familie, aber sehr stark auf Traditionen berufen. Also die Tatsache, dass... Eine Einwandererfamilie zum Beispiel, das wird ja auch gleich gesagt, dass sie zum Beispiel, dass sie so traditionell und altbacken sind, dass der Vater sagt, wegen der Blutsauswahl hat er schon einen Ehemann für sie ausgesucht, den sie noch nie im Leben getroffen hat. Also das ist wirklich richtig traditionell. Und wenn sie dann sozusagen als selbstständige Frau nach Hause kommt, die
als schwangere, unverheiratete
Frau, die sogar noch von einem Professor...
Single-Frau. Das ist das Drama.
Der Punkt an der Sache ist, dass sie dann sozusagen als moderne Frau wiederkommt, die sozusagen die Familie entehrt und entweitert nach diesem traditionellen Familienbild, ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr groß, dass ihr Vater sagen könnte, du hast unsere Familie entehrt, wir wollen mit dir nichts zu tun haben, geh weg. Und sie ist komplett auf sich allein gestellt und weiß aber nicht, was sie machen soll, weil wo soll sie hin? Also ich finde, natürlich ist sie emotional in dem Moment und natürlich ist es auch, ich sag jetzt mal, dramatisch dargestellt. Aber ich habe das in diesem Moment dann so empfunden, dass sie halt, sie weiß nicht, mit wem sie reden kann, mit wem sie das leitern kann. Und er ist halt da und ihre ganzen Ängste kommen kurz bevor sie halt nach Hause kommt, die bündeln sich halt und die brechen aus ihr raus und er ist halt da und ist sozusagen der emotionale Mülleimer und nur, sie hat halt dann halt Glück, dass er dann halt sagt, ach okay, da komme ich einfach mit, ne? Weil die Tatsache, so ein Findemal, ne? Ja. Normalerweise würde er nicht halt sagen, oh sorry, das kriegen wir schon hin, tschüss.
Vor allen Dingen jemand, der mitkommt, obwohl er dich gerade angekotzt hat. Mhm. Obwohl du ihn gerade angekotzt hast.
Ich merke dieses Kotzen, das ist dir echt
nahe. Ich fand es bemerkenswert, wie sehr der Film darauf Wert gelegt hat. Riechen Sie was? Do you smell anything? Und alle Frauen noch so die Nase rümpfen und zuhalten, weil er da lang geht.
Also das ist zum Beispiel eine Sache, ich meine, da könnt ihr mich gerne korrigieren. Das ist keine Behauptung, das ist jetzt einfach eine Sache, die ich jetzt einfach sage.
Nee, ist ja auch gar nicht mal so unrealistisch. Also es gibt ja wirklich, dass dann Familien Frauen umbringen lassen oder umbringen, weil sie halt sich, ja.
Also ich würde das jetzt nicht in erster Linie mit mexikanischen Familien verbinden.
Nee, das nicht, aber es gibt ja auch in anderen Kulturen, das ist ja auch so. Also es kommt ja tatsächlich vor, deswegen, ja, so unwahrscheinlich ist es ja nicht. Ne?
Ja, da habt ihr schon recht. Also dieses ganze Thema Ehrenmord und so, genau. Das gibt's natürlich. Aber dieser Film hat mir nicht das Gefühl vermittelt, dass ich an solche krassen Themen jetzt wirklich denken soll.
Nee, weil der Film auch, der kommt ja auch so blumig daher. Am
Anfang, ja, ne? Eben.
Und das ist jetzt nicht so ein, wenn das jetzt so ein krasses Drama wäre, ne, wo du schon der Look allein so dir so rüberbringen möchte, das ist jetzt eine krasse Sache hier, ne? Also dann würde ich das viel mehr abkaufen, wenn das jetzt so ein Sozialdrama wäre, ne? Wo ja, dann genau. So eine Frau ist und sagt dann, ja, mein Vater bringt mich um, das ist ein Alkoholiker oder keine Ahnung.
Vielleicht fand ich auch einfach.
Ist der sogar Alkoholiker?
Ja, ich meinte jetzt einfach so als Beispiel, oder der ist halt einfach so ein gewalttätiger Typ, so, der einfach jeden schlägt.
Also vielleicht hat mich auch diese ganze Situation ein bisschen davon abgehalten, da wirklich so eine Realitätsbrille aufzusetzen, weil ich meine, sie sitzt da auf dieser Kreuzung, so auf ihrem Koffer, wie so bestellt und nicht abgeholt. Mhm. Und dazu dieses ganze goldene Licht und diese schönen Bäume und so. Und dann ist auf einmal Keanu Reeves, da hat er nicht sogar noch einen Hut auf, auf jeden Fall sieht er aus wie so ein Gentleman. Und da konnte ich mich wirklich nicht in solche Themen wie Ehrenmord hier reindenken. Es tut mir das leid. Nicht. Aber ich sehe deinen Punkt, Carly, total.
Also was ich gerade noch sagen wollte, ist, was ich überraschend fand, und das ist total Lappalie, das weiß ich auch, aber wenn ich so an die Filme denke, die so in den 40ern spielen in den USA, ne, war ich überrascht, dass ich eine weibliche, also eine Busfahrerin sozusagen hatte. Hm. Also ich habe immer gedacht, das war noch die Zeit, wo alle Hausfrauen zu Hause geblieben sind, so nach dem Motto. Und,
ja, stimmt.
Und sie war so eine taffe, nee, geh raus. So. Also das fand ich überraschend als Stilmittel mal so als nebenbei eingesetzt. Ja, es ist aber so, das ist mir aufgefallen.
Ich muss nach Sacramento, aber nicht in meinem Bus.
Jetzt habe ich überhaupt nicht verstanden, warum sie nicht nur die Bullies rausgeworfen hat.
Weil man alle angefangen hat, muss alle raus.
Ja, weil sie kriegt das ja nicht mit vorne. Also sie weiß ja nicht, da kann ja jeder sagen, er hat andere angefangen.
Ja, stimmt. Und ich meine, sonst würde der Film ja auch nicht existieren in dieser Form.
Ja.
Eben, so ein der kommt einmal am Tag Bus vorbei. Ne?
Genau.
Ja, aber ich finde eigentlich diese erste Begegnung von den beiden, auch das jetzt wieder große Symboliken, ne? Wenn sie da ihren Koffer nicht oben auf die Ablage bringt, sie wird einfach erdrückt von all dieser Last, die auf ihr ist und dieser kurze Moment der Romantik, wenn ich weiß gar nicht mehr, der Zug fährt an oder so, ne? Und dann liegt Keanu schon auf ihr drauf.
Ja.
Und auch das ja, das ist noch bevor sie sich übergibt, glaube ich, aber da schon, ja, der nächste Sache, wo man eigentlich böse auf sie sein muss, sie vertauscht auch noch die Fahrkarten.
Mm, ja.
Könnte gar nicht mehr bis Sacramento kommen. So, ja, meine Fahrkarte war, als ich gekauft habe, war die gar nicht bis Sacramento gültig, aber jetzt auf einmal schon. Ja.
Ich meine, das Gute an der Sache ist, wenn man darüber nachdenkt, dass seine Fahrkarte nicht die vollgeödelte letztendlich war, ne? Also.
Ja, und dann auch diese schöne Toilettenszene, wo wir also, das ist ja vielleicht auch so ein Wandel, dass Keanu Reeves dann eben seine Soldatenuniform ablegt und andere Kleidung anlegt. Haben sie eine tolle Begründung gefunden, auch bei das Klischee.
Ja.
Wenn eine Frau sich im Film übergibt, dann wissen wir sofort, die ist schwanger.
Ja.
Es gibt keinen anderen Moment, warum sich eine Frau übergeben
muss. Oder sie hat
Filmen.
Viel getrunken.
Nee, das
ja,
aber selbst
in dem
dann,
Genre
ist es.
Ja, aber letztendlich, also ich sag mal ganz, das ist ein Klischee, das bis heute immer zu gepflegt wird.
Ja,
also 90% der Fälle ist die Frau dann schwanger und du weißt auch, alles klar.
Genau, und Keanu Reeves legt eben seine Soldatenuniform ab, also auch da wieder so ein Schritt in das, ja jetzt neues Leben ist vielleicht übertrieben, aber neues Leben, was er sich jetzt halt aufbauen möchte, mit Hut und Gentleman-like, wie hier schon gesagt wurde. Ja, und dann kommt natürlich diese Speed-Reminiszenz, wenn er hinter dem Bus herläuft. Ja. Und die Fahrerin auch noch sagt, wow, in dem Tempo wärst du eher in Sacramento als ich.
Aber weißt du, wenn wir schon bei diesen tollen Referenzen sind, ne? Mhm. Hier diese Szene, die Christiane vorhin kritisiert hat mit dem Frostbeck-Gefächel, ne? Mhm. Das ist doch ähnlich wie bei Nachricht von Sam, wenn sie auf einmal beide den Ton formen.
Mhm, ja.
Das Bonding über halt eine gemeinsame Tätigkeit durch Training
das
und Lernen.
Das Feuer aus dieser großen Röhre.
Mhm. I see, ja. Aber wir waren gerade bei Victoria. Wir haben die irgendwie noch nicht so richtig charakterisiert. Ich werfe einfach mal was in den Raum. Ich finde, dass sie oszilliert so zwischen Unschuld und komplett erotischer Ausstrahlung. Ich glaube, dass Keanu Reeves ihr deswegen auch verfallen ist. Was sagt ihr zu dieser These?
Ich glaube, das trifft auf den Kopf.
Also. Ja, wie gesagt, sie ist ja auch so in dem reizvollen Rot gekleidet komplett und das ändert sich ja nachher mal kurz zu einem Weiß und dann hat sie nochmal dieses, bei der Traubenernte hat sie dann weißes Kleid mit so Rot-Grün an. Also da wird auch auf farblicher Ebene, auf Kleidungsebene sehr stark mit dieser Anziehung gearbeitet und ja, ich habe gerade so überlegt, weswegen war sie eigentlich nochmal, also was macht sie eigentlich, sie wurde von dem Professor geschwängert oder was war das? Und sie wollte eigentlich auch studieren oder?
Ja, ich denke mal, sie wird auch studieren oder studiert haben oder ist entweder fertig sein oder sie hat studiert, aber sie ist auf jeden Fall auch gebildet, so wie ihr Bruder.
Mhm. Aber der Professor wollte halt nichts, Spirit oder was?
Ja, ich fand die Tatsache, dass gesagt wird, dass er ein Professor ist mit dieser Begründung, ne, das war ja schon Ironie in your face, ne? Also entschuldige mal, das ist
Nee, also dass sie natürlich irgendwie einerseits, ja, weiß ich nicht, ne, sie weiß jetzt gar nicht, wo sie sich hinwenden soll, weil eben, ne, wäre dann alleinerziehende Frau und hat anscheinend keinen Job oder hatte gehofft, dass sie mit dem da zusammenbleibt. Andererseits aber eben auch die Angst davor, eben vor der Familie sich hinzustellen und zu sagen, ja, ist alles ein bisschen anders gekommen als geplant.
Jawohl, ich glaube, also das kann ja total von mir jetzt hinzugedichtet sein, von meinem Kopfkino so, ne? Aber ich habe es immer so empfunden, dass sie an sich eine relativ moderne Frau ist, die in der Welt relativ ihrem Mann steht. Wie sie auch im Bus dann zum Beispiel sagt, geh weg sozusagen auch mit dem die Affäre mit dem Professor anfasst. Und sobald sie aber zu Hause ist, wird sie wieder das kleine Mädchen. Sozusagen, das sich nicht traut, was so aus ihrem kleinen Käfig auszubrechen, unter der starren Hand des Vaters. So. Also das ist ja so ein bisschen, und ich finde, wenn sie dann so mit Keanu Reeves dann in den Szenen ist, was du auch meintest mit dieser erotischen Ausstrahlung nachher in dem Wandel, dass er merkt, dass sie halt immer mehr sie selber sein kann bei ihm, dass sie sich dann halt auch zeigt und dass sie dann halt auch mit ihm, ja, sich darauf einlässt, weil sie halt, das ist halt wirklich sie und nicht das, was sie immer dem Papa zeigt, so.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ich meine, der Vater, der ist ja auch der totale Choleriker, ne? Also wie der eingeführt wird, da, ich sag mal so, ich kenne das so in Grundzügen und fand das alles extrem unangenehm, deswegen wollte ich den ja auch am liebsten sofort wieder loswerden.
Harte Schale, weicher Kern ist ja nachher bei ihm auch so ein bisschen der Kniff. Ne?
Ja, das hätte man sich, egal, ich hätte mir dafür was anderes gewünscht, aber gut.
Aber das finde ich auch immer zu einfach, so dieser Wandel dann zum Schluss. So, und ja, eigentlich ist er gar nicht so schlecht, der Typ. Und ach, vergebt ihm mal und so. Ich mir denke, ja, trotzdem hat er es einigen Leuten echt schwer gemacht, ne? Und seiner Tochter insbesondere.
Aber ich hatte überlegt, an welcher Stelle hat das der Tochter eigentlich schwer gemacht? Er sagte einfach nur, ja, was ist Keanu Reeves eigentlich für ein Versager, ne? Wen schleppst du ja an? Schokoladenverkäufer. Und er durchschaut das Spiel.
Nee, er ist schwer gemacht so im Vorfeld aus. Also sie kennt ja ihren Vater, ne? Also es hat ja wohl sicherlich einen Grund, weswegen sie da so große Angst hat. Ich glaube, das war immer so dieses Ducken und ja nicht sie selbst sein. Und als sie dann mal von zu Hause weg war, konnte sie halt sie selbst sein, was Herr Kalli schon so gesagt hat. Ja, und da jetzt wieder zurückzukommen, ne, und auch zurückkommen zu müssen, weil sie keine andere Wahl hat, ja, da kann ich da schon die Angst verstehen, ne.
Ich sag ganz ehrlich, wie es ist, ich bin ja nur auch so eine K-Drama-Mieze und die haben, das sind ja auch ein konservatives Familienbild, was da relativ häufig in Melodramen da verkauft wird. Und wenn ich sehe, wie die Eltern dargestellt sind, da die Mütter oder die Väter oder die sich sozusagen auch in diese Vorgaben halten, so ähnlich jetzt diese Muster, die auch in diesem Film dargestellt sind. Das sind Charaktere, die hasse ich richtig, weil die so schlimm sind. Dagegen war der noch okay. Ist ohne Witz. Also bei ihm war das ja noch teilweise eine Motivation nachvollziehbar, aber ich fand das auch furchtbar, wie dann Keanu bei ihm am Essenstisch total freundlich da saß und versucht hat, wirklich sich vorzustellen und sich dann wirklich Mühe gegeben hat, obwohl ihm das ja eigentlich gar nichts angeht. Und er die ganze Zeit gebasht wird und ihm sozusagen der Spiegel vorgehalten wird, wie er versagt hat im Bereich, mit dem er sowieso schon unzufrieden ist. Also das ist ja bei ihm ja selber nichts Neues. Das waren ja auch die Sachen, die ihn sowieso schon belastet haben, bevor er jetzt dann gekommen ist und dann sozusagen der Papa ihm das alles erzählt hat. So. Aber für mich persönlich, und jetzt mache ich mich richtig unbeliebt, muss ich sagen, der Vater war mein Lieblingscharakter.
Echt?
Der Vater und der Opa. Ich fand die Kombibombe.
Ja, der Opa ist nochmal eine andere Geschichte, aber ich finde, dass der Film hier mit dem Vater viel zu lasch umgeht, weil der ist ja auch total misstrauisch seiner Tochter gegenüber, ne? Und wie ist das hier mit dem Keanu? Also wie heißt er hier? Paul? Ne? Der ja, bewacht die ja auch, ne? Und lässt sie gar nicht aus den Augen. Und ja, da ist gar kein vertrauensvolles Verhältnis zwischen seiner Tochter und ihm. Und wenn man das irgendwie weiterdenkt, dann könnte man irgendwie auch argumentieren, ja gut, aber die beiden geben ihm ja auch irgendwie auch Anlass dafür. Und das finde ich so eine total schwierige Interpretation, sozusagen, die das Verhalten des Vaters auch noch rechtfertigt. Und dann kriegt er am Ende auch noch die Läuterung und sieht, ach, eigentlich, oder durch Keanu Reeves findet er dann irgendwie den emotionalen Zugang zu seinem Herzen und sieht, dass das doch alles ganz toll ist. Und da denke ich so, nee, sorry, aber da habe ich dann wieder zu sehr die Realitätsbrille auf und denke mir so, ja, nee, so einfach ist das nicht, so Leute zu läutern, die offenbar der Tochter das Leben so ein bisschen zur Hölle gemacht haben. Sonst würde sie nicht so reagieren auf ihn.
Ich weiß immer nicht, ehrlich gesagt, wenn wir jetzt davon sprechen, hier das Leben zur Hölle gemacht, wenn jemand extrem streng ist und dich wie im Korsett hält, heißt das nicht unbedingt auch zur Hölle machen. Das heißt einfach nur, dass er dich komplett unterdrückt. Und wenn, das heißt, wenn sie dann halt an die Welt herauszieht, wie sie es getan hat zum Studieren, dann kann sie ja sie selber sein. Also ich finde, das ist immer noch so, dieses Hölle machen ist für mich dann, wenn schon wirkliche Misshandlungen oder so richtig schlimme Sachen passieren, das Gefühl hatte ich nicht. Ich hatte das Gefühl, dass die Familie trotzdem herzlich aufgebaut ist, aber unter der strengen Hand geführt wird sozusagen.
Ja, herzlich aufgebaut, solange du in die Rolle passt, ne? Und das ist für mich halt alles andere als Freiheit. Aber das ist vielleicht nochmal eine andere
Debatte. Ja, das ist ja das traditionelle Familienkonstrukt.
Ne? Ja, und das finde ich ja zum Kotzen.
Ne? Ja, gut, aber das ist ja, das mag man mögen oder nicht, aber das ist ja, das hat ja auch einen Sinn, warum das halt so ist. Ne? In manchen Kulturen ist es ja auch stärker manifestiert als in anderen.
Ne? Ich glaube, du musst noch erwähnen, dass du den Vater auch wegen des Schauspielers so.
Achso, ja, Entschuldigung. Das ist vielleicht das Wichtigste. Für mich ist das nicht meine Lieblingsrolle gewesen mit dem Vater, weil ich seine Rolle so toll fand, sondern weil ich finde, dass der Schauspieler das Ding einfach gerockt hat. Ich fand, er hat das unglaublich gut gespielt und gerade so zum Beispiel mit dem Obi, mit diesen Blicken, mit diesen kleinen Details, gerade so auch, als sie sich dann so kennenlernen am Anfang der Familie und sie ihn dann so vorstellt, wie diese Mimik und diese Situationskomik, die da teilweise hervorkommt, ist, ich finde, das hat für mich so 1A funktioniert. Ich fand das einfach exzellent geschauspielert. Deswegen, aus diesem Grund sind der Papa und der Opa meine Lieblinge in diesem Film. Nicht, weil ich selber konservativ bin.
Nee, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also das hat er auf jeden Fall richtig gut gemacht. Sonst hätte der auch niemals irgendwie solche Gefühle bei mir auslösen können, wenn ich irgendwie gemerkt hätte, das ist irgendwie schlechtes Schauspiel. Ne? Also das auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, es kommt so auf diese Perspektive an. Also aus ihrer Perspektive ist er wahrscheinlich schon nicht der liebenswerteste Vater, obwohl sie natürlich liebt, aber aus seiner Perspektive, er will ja eigentlich nur das, wie immer, ne? Er will ja nur das Beste für sie. Und weiß natürlich besser. Aber zu einem Grad kann man ja sagen, wenn sie wiederkommt, er kennt seine Tochter halt sehr genau. Das ist wahrscheinlich auch deswegen irgendwie ein bisschen misstrauisch. Er möchte halt, dass sie einen tollen Mann hat und er findet halt so, ja, der einfache Verkäufer, das ist ja jetzt nicht so die Sache hier, Schokolade verkaufen, so ungefähr kann ja jeder. Das mit dem Bett, dass er da dieses Misstrauen hat, was so ganz toll noch mit diesen Close-Ups eingefangen wird, oh, die Bettdecke liegt auf dem Boden. Ja. Guck da mal hin. Das ist ja auch, er wollte ja gar nicht in das Schlafzimmer der beiden, das war ja nur, weil die Mutter ihn dazu gedrängt hat, dass er doch eine gute Nacht wünschen soll. Was soll er denn machen?
Der arme Papa, ja, ne? Ja.
Er wollte doch gar nicht so viel.
Ja, du hast gerade gesagt, er ist jemand, der das mit der Schokolade irgendwie blöd findet, so einfacher Typ und so, aber einer findet die Schokolade ja richtig geil, nämlich der Opa. Und der Opa, ja gut, den muss man irgendwie mögen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Der ist ja auch darauf ausgelegt, seine Rolle. Also, das ist so dieser Sympathieträger ist in dem Film.
Ja, was ich mal lustig fand, wie er immer Keanu davon abgehalten hat, dieses Landgut wieder zu verlassen. Ja. So zur Seite genommen hat, hier, da wollte ich dir aber nochmal was zeigen, komm mal her.
Ja, lass uns saufen, lass uns essen.
Genau.
Und ein bisschen Musik.
Oh, ich finde, in diesen Gesprächen wurden immer richtig schöne Landschaftsaufnahmen aufgezeigt, wie sie durch diese Nebelwege denn so gehen und beim ersten Mal, also das hat schon was, ne? Also das ist schon wirklich schön formuliert. Und ich finde, er ist ja auch so eine kleine Klischee-Rolle mit dem coolen Opa sozusagen, der dann halt so, oh ja, ich darf ja nichts, aber ich nasche jetzt trotzdem, ich trinke jetzt trotzdem, ich mache einfach meinen Stiefel, die haben ja eh keine Ahnung, ich lebe mein Leben. Das ist natürlich ein absoluter Sympathieträger, weil er das Kontrast ist.
Wenn er da den ganzen Salzstreuer aufs Essen packt. Ist geil. Ach, Klassiker.
Müssen wir eigentlich noch irgendwen sonst erwähnen? Habe ich jetzt irgendwen komplett ausgeklammert?
Ja, die Mutter ist ja eher so Beiwerk. Beiwerk, genau, so oft ist sie ja nicht zu sehen. Sie ist immer nur so ein bisschen, die dem Vater so zurechtrückt. Mhm. Ne? Aber mehr sind da ja auch nicht. Ne?
Es ist dann eher so der Großfamilienverbund, weiß ich gar nicht. Mhm. Also ich fand es bezeichnend, als wir dann dass er auf dem Anwesen sind und dann gibt es so diesen kurzen Moment in der Küche oder ja, ne, schon die Küche. Hm. Und es sind eigentlich nur Frauen da. Hm. Und aus Versehen haben sie wahrscheinlich gemerkt, oh, lass mal schnell noch irgendeinen Mann da reinschicken, der gerade irgendwas anliefert oder so. Aber also die Küche ist Gebiet der Frauen, da darf kein Mann rein, so ungefähr.
Obwohl ich auch glaube, dass es in vielen Familien noch heute auch so sein wird. Ne? Das hat sich jetzt nicht geändert. Aber was ich zum Beispiel auch interessant fand, weil wir haben ja schon festgestellt, das ist ja ein sehr konservatives, traditionelles Familienkonstrukt, dass ich zum Beispiel davon ausgegangen bin, dass am Anfang, weil sie so eine Angst vor ihm hat, dass sie als Tochter halt zweitrangig behandelt wird oder mit ihr streng ans Gericht gegangen wird und dann wieder dieses Klischee kriegen werden und der Sohn, der wird betätschelt und hochgehoben und und dann hast du dann halt diesen Moment gehabt, wo sie sich vorstellen, er so, hey, ich bin Pete, und dann der Vater gleich durchdreht, weil er seine mexikanischen Wurzeln sozusagen verrät und sich so in diese Moderne anpasst, dass sich dann zeigt, nee, der ist allgemein so streng. Das ist jetzt nicht mal unbedingt hier Sohn oder Tochter ein Unterschied. Das ist einfach so, ihm ist Tradition wichtig und er kann Veränderungen nicht umgehen.
Hm. Ja, und vor allen Dingen, der Sohn studiert in Stanford, ne? Das habe ich schon richtig verstanden. Stanford, also das ist jetzt nicht irgendeine Uni. Also der lässt da schon was springen, der Vater.
Und deswegen denke ich auch, dass er bei der Tochter genauso wenig gespart hat. Das hätte sie ja kein Professor auch.
Ich verstehe, ja. Also ich habe hier aufgeschrieben zum Familienbild und Frauenbild, dass die Familie Aragorn ja eigentlich so ein klassisches Patriarchat ist, in dem die Frauen den Männern das Leben irgendwie angenehm machen. Also würdet ihr da tatsächlich widersprechen?
Ja, ist das nicht salopp gesagt das Prinzip von einem Patriarchat?
Ja, also, aber trifft das hier auf diese Familie zu oder seht ihr das einreißen in dieser Darstellung?
Ja, ich finde, es ist einfach das traditionelle Familienbild, so, ne? Der Mann, der ernährt, der sich um alles kümmert und die Frau sozusagen, die Familie Haushalt selbst als Fokus und Fokus hat.
Ich überlege gerade, wenn diese Frostszene ist, da machen auch Frauen mit, ne? Das sind nicht nur die.
Genau,
da
machen alle mit.
Ja, das ist eine Familiensache. Das wird ja auch immer als gemeinsame Familie sozusagen die Sachen verkauft. Das ist ja nicht so, dass immer nur.
Ich überlege nur im Gegensatz dazu, du hast halt, ne, das Bett wird natürlich von den die Angestellten gemacht.
Die Zimmermädchen.
Zimmermädchen.
Ja, die gehen auch die ganze Zeit komisch wie alt.
Dann, wie gesagt, in der Küche sind nur die Frauen. Die Wäsche macht noch die Omi selber.
Hm. Das ist zum Beispiel übrigens, da habe ich mich vorhin gefragt, warum du das in deine Symbolik hier mit dem, er wirft diese Militärjacke weg, nicht noch mit reingeholt hast.
Ich habe den ganzen Bogen, kann ich noch gar nicht erzählen.
Na, erzähl mal, was meinst du?
Ja.
Das wird mir hier gerade unterstellt. Naja, also die Großmutter will ja dann die Militäruniform waschen, wo er dann einmal noch das Bild von Betty rausfällt, ne, und dann er, warte mal, ich muss das Bild wegnehmen und gib mal die Sachen her, das mache ich schon selber. Kann man sich natürlich nicht durchsetzen, ne, bei den alten Damen, die sich was in den Kopf gesetzt haben. Da geht er ja dann auch, wenn er die Militäruniform anhat, ne, dann ist da diese Marktszene.
Nee, dann sagt er doch, ich kann nicht gehen. Und danach kommt dieses selbstgeschriebene Lied mit Amore, Amore, Amore.
Von Großvater. Ne, aber genau, wenn er dann die Militäruniform wieder anhat, dann ist doch, ja, weiß nicht, Marktuniform, und der Vater sagt noch, ja, hier, Priester, komm mal her, das ist mein neuer Schwiegersohn und ja, nein, wir müssen es ihnen sagen. Und dann kommt ja der große Moment von Victoria, nein, ich muss es ihm sagen. Kannst du ruhig nach Hause fahren, ist okay.
Ja, obwohl das ehrlich gesagt und schön ist, dass sie sozusagen sich jetzt traut und dieses Selbstbewusstsein entdeckt hat. Obwohl ich ja schön wäre, hätte sie es schon 2 Tage vorher gemacht. Und alleine, ohne dass ein Fremder interveniert.
Um diese Symbolik jetzt vielleicht tatsächlich mal rumzubringen, die Militäruniform markiert auch gleichzeitig die Rückkehr in sein altes Leben, weil er damit wieder nach Hause fährt.
Ja.
So, Discuss.
Das sehe ich auch so.
Ja, stimmen wir alle zu. Weil
also ist das ein Antikriegsfilm, weil er aus seinem alten Leben als Soldat ausbricht?
Ja, wenn das Kriegsende für dich ein Antikriegsfilm ist.
Ach, ich weiß auch nicht. Ich versuche irgendwie was Positives aus diesem Film rauszuziehen. Ja. Also mein größtes Problem ist halt, diese patriarchalen Strukturen, die hier zweifellos drin sind, ich sehe halt überhaupt nicht diesen Punkt, dass das irgendwie kritisch hinterfragt wird. Ja. Ich sehe, dass das irgendwie so Risse kriegt durch die Ankunft von Keanu Reeves und was er hier mit der Familie macht und so weiter. Und da kommen so ein paar Dinge in Wallung, sage ich mal. Aber letztlich habe ich das Gefühl, findet der Film diese traditionellen Familienwerte total geil. Und das ist halt.
Ja, aber man muss aber auch, ich verstehe, was du meinst, Christiane, aber man muss auch, du darfst auch nicht vergessen, der spielt in den 40ern, ne? Der ist, in dieser Zeit ist Feminismus oder so jetzt nicht das
aber
Thema groß gewesen.
In den 90ern.
Ja, eben. Aber trotzdem, für mich persönlich würde das out of place wirken, wenn jetzt in den 90ern auf einmal so dargestellt wird, dass in den 40ern die Frauen sozusagen an der Macht sind und die jungen Männer sich fügen. Gerade in einer mexikanischen Familie, aber gerade in so einer traditionell geprägten Familie, die sozusagen auf Tradition so viel Wert legt, das wird für mich ja überhaupt nicht glaubhaft wirken. Also das wäre für mich natürlich als liberalen Zuschauer wäre das natürlich schöner, aber wenn ich diese Stimmung vermitteln möchte, in eine weitere Welt einzutauchen, gerade weil er ja aus einem liberalen Kontext kommt und eine komplett neue Welt entdeckt und sozusagen, das wird ja auch in der Hinsicht begründet, dass diese Harmonie durch Tradition auch diesen Familienzusammenhalt sozusagen bietet. Das heißt, wenn man sich für die Familie entscheidet, dann ist man für die Familie da und die Familie ist aber auch immer für dich da. Hm. Und das ist halt sozusagen dieser Kern, der in diesem Film vermittelt werden soll und dass man das halt dann mit einer traditionellen Familie begründet, weil das ist halt dieser Zusammenhalt, der immer da sein wird. Hm. Und gerade er dann sozusagen aus dem liberalen Hintergrund, der gar keine Familie hat, der ja komplett auf sich allein gestellt ist, der hat nicht diese Unsicherheit mit diesem liberalen Entscheiden, wie jetzt mit seiner Ehe, jederzeit kann man gehen oder was beenden oder irgendwas, sondern er kommt dann in eine gefestigte Struktur rein, wo er sicher sein kann, wenn er da drin ist, dann bleibt das auch so. Also da kann er sich auch fallen lassen. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist eine andere Sache, ne? Ja, aber es ist halt so ist es halt gemeint, meiner Ansicht nach.
Ja, ich kann das alles schon irgendwie verstehen. Wahrscheinlich liegt es dann wirklich an mir, dass ich das so kacke finde. Aber ein Kritikpunkt, wirklich ein harter Kritikpunkt, dass hier suggeriert wird, dass das Ankommen in dieser Familie seine PTBS heilt. Also da bin ich natürlich dann vollkommen raus.
Aber ich glaube, wie das auch Kali schon gesagt hat, ich glaube, der Film will das alles gar nicht. Der will nicht das Patriarchat kritisieren, der will nicht das kritisieren, also der will auch nicht das thematisieren jetzt.
Aber warum wurde es dann mit reingebracht? Warum wird er hier als
vielleicht einfach als Aufhänger, damit man überhaupt einen Grund hat? Also einfach, ja.
Also ich sehe ähnlich, dass man irgendwie was hat, was so, ne, was ist sein, also welche Knoten muss er lösen noch so und was muss er verarbeiten? Und als wäre der Zweite Weltkrieg nicht schlimm genug gewesen, müssen wir natürlich noch dieses gleich verbinden mit seiner Herkunft, dass er quasi familienlos ist, ne? Er ist da irgendwo westlich von Chicago aufgewachsen im Waisenhaus und anscheinend, okay, beziehungsweise das bleibt so ein bisschen offen, weil er das ja träumt, ob dieses Waisenhaus tatsächlich da irgendwo im Pazifik rumstand oder ob er das eben so verknüpft.
Das verknüpft er. Er hat auch seine Vorstellung, dass er einen Vater und also dass er ein Kind hat mit ihr, ist auch nicht da passiert.
Das habe ich mir schon fast gedacht. Aber ich denke, das ist nicht gut. Ich wollte noch ganz kurz zu dem Vater auf jeden Fall sagen.
Achso, warte, bevor du zum Vater kommst, ich möchte nur kurz an dieser Stelle sagen, ich stimme der Christiane komplett zu. Ich bin da auf komplett Partei Christiane. Okay. Ich sehe es auch so, weil ich finde auch, dass es so aufgebaut wird mit der PTSD und dann wird es komplett fallen gelassen und finde ich aufgelöst und das wirkt total schlecht gemacht. Ich kann das nicht anders sagen. Also da bin ich auch wirklich für Christiane.
Also ganz nur den Vater, wenn der überhaupt irgendwie Kritik abbekommt mit seinem Verhalten, finde ich, ist es dann eben, wenn sich seine lodernde Wut eben darin entlädt, dass er einfach mal das gesamte Anwesen abfackelt.
Auch wie schnell das abgefackelt wird, das fand ich auch erstaunlich.
Aber das fand ich tatsächlich noch glaubwürdig, weil ja so dieser Wind so ein bisschen gezeigt wird und das ist ja nun mal Trockenheit da.
Ich sag euch, an dem Tag hätten sie sich über Frost gefreut.
Und dann ist eben dann wird wieder dieses positive traditionelle Familienbild herausgekehrt. In der Familie, man streitet sich, aber man vergibt sich dann eben auch wieder und man hält ja trotzdem zusammen. Blut ist dicker als Wein und Feuer.
Obwohl ich sagen muss, das ist nicht exklusiv fürs traditionelle Familienbild.
Ja,
ne?
Aber
jetzt. Aber ja, aber so wird es ja propagiert, ja, stimmt.
So, und dann jetzt das Thema Krieg. Ja, gut. Post-traumatic Stressing, ja, also ich glaube, das wird mehr tatsächlich als Aufhänger fast genommen, eben so, ne, ja, seine Vergangenheit, also wo kommt er her? Bei ihr haben wir halt so dieses Jahr, sie kommt eben da gerade zurück als Schwangere und er ist jetzt eben durch den Krieg gegangen, durch diese Kriegshölle gegangen. Fand ich zum Beispiel auch ein sehr starkes Bild, ganz am Anfang, wenn dann alle abgeholt werden und er, dann haben wir diese Draufsicht, er steht alleine in Amerika, so aufgezeichnet noch die Umrisse der Staaten auch da, im Regen, der arme junge Mann, er ist doch so nett und lieb.
Ja, einsam und verlassen eher, ne? Aber ja.
Ja, aber ne, obwohl er so ein Dieb ist und keiner ist für ihn da, keiner wartet auf ihn.
Ja.
Und am Ende scheint die Sonne. Ja.
Also ich muss noch mal kurz auf das Thema Sexualisierung hier zurückkommen, weil das ist auch so neben diesem ganzen traditionellen Familienbild das, was mich am meisten gestört hat. Weil ich fand tatsächlich, also über Betty haben wir ja schon gesprochen, aber auch Victoria, wie die hier teilweise inszeniert wird, wo ich auch dachte, ernsthaft? So, sie liegt so in Unterwäsche auf dem Bett und die Kamera ist so eingestellt, dass man ihr zwischen die Beine gucken kann, sowas beispielsweise. Oder dieser Traubenstampftanz, wo ich auch dachte, oh, jetzt geht's aber mal richtig aus sich raus. Und
wie, ja, da fängst du ja dann an, so dass es.
Lass mich nochmal kurz ausreden. Ja. Und wie wird uns das vermitteln, vermittelt, indem sie eben krass sexualisiert dargestellt wird? Also das ist so ein Punkt, so. Also weil ich einfach keinen tieferen Sinn darin gesehen habe. Und es ist zu viel gewesen, war meine Empfindung.
Weißt du noch, welche Szene das war, wo man ihr sozusagen dann zwischen die Beine guckt?
Es war kurz nach der Traubenszene. Also nachdem sie da gestampft haben, da ist sie ja dann irgendwie.
Ja. Und dann liegt sie da in dieser Füllstellung. Nee,
da haben sie ja dann erstmal rumgemacht so danach, ne, oder? War
das? Da liegt sie irgendwie auf dem Bett und ja, irgendwas, liegt halt ja. So, dass es schön zu sehen ist.
Aber da habe ich tatsächlich, also ja, irgendwie ihr weißes Unterhöschenblitzer auf, aber da habe ich tatsächlich so gedacht, so, ja, sie jetzt, also ne, Keanu Reeves wieder so gentleman-like, ich bin verheiratet, ich kann dich jetzt nicht küssen und wir können ja auch nicht rummachen.
Ja, das ist, glaube ich, gleich nur Niveau wie diese Serie, wie der Punkt gewesen mit diesem, oh, ich bin schwanger. Ja, aber wenn sich für mich entscheide, dann bin ich sofort.
Das ist auch mein Kind. Also, es ist nicht dein Kind.
Ganz ehrlich, find so jemanden in den 40er Jahren.
Ja, auf jeden Fall, genau. Und dann geht eben Keanu Reeves weg und sie ist so irgendwo zwischen Trauer und weiß ich nicht. Und für mich war dann auch wieder dieser tiefe Symbolismus, wenn sie sich eben so in Fötusstellung zusammenkauert, also wieder dieses Baby sein möchte, wo sie vielleicht noch gar keine Probleme hatte und ein unbeschwertes Leben. Aber das gibt's jetzt eben nicht auf diesem weißen Laken, was jetzt eben mit dem Rebensaft da und ihrem Kleid so ein bisschen beschmutzt wird.
Also mir ist die Sexualisierung tatsächlich nur nach diesem Traumstopfen aufgefallen. Das andere Mal, also an anderen Stellen habe ich sie nicht so bewirkt, also, dass sie mich negativ.
Max, um deine Metapher noch kurz weiterzuführen, ist denn der Traubensaft das Menstruationsblut oder wofür steht das dann?
Nee, das ist, da bin ich schon, ich wollte jetzt, genau, ich gehe erstmal zurück zu dem Traubenstampfen und hätte dann nämlich erstmal so lapidar gesagt, ja, das ist eben das Angenehme wird mit dem Nützlichen verbunden und ne, also jetzt müssen halt die Trauben gestampft werden und weil das langweilig ist, machen wir halt Musik und Tanzen, das ist viel spaßiger, wenn man da rumlatscht und noch viel spaßiger ist es, wenn wir sozusagen hier unser frisches Pärchen dabei haben und die jetzt mal so ein bisschen dazu drängen, dass die sich jetzt mal näher kommen nochmal, also dass das so ein bisschen, ja, dadurch forciert wird. Sonst hätte es ja auch immer auf der Arbeit hier keine Partnerschaften auf Arbeit hier, keine sexuellen Erlebnisse und da ist das völlig okay. Und ob das jetzt Menstruationsblut ist, das wäre mir jetzt, glaube ich, ein Stampf zu weit. Und es wäre vielleicht ein bisschen komisch, dann weiter darüber nachzudenken, was mit diesem Wein passiert.
Also ich merke tatsächlich aufgrund dieses Gespräches, dass dieser Film doch sehr reich an Metaphern ist, was mir gar nicht bewusst war.
Ich weiß nicht, ob er das sein möchte, aber ich lege mir das dann eben gerne so ein bisschen zurecht, weil ich mir denke, naja, irgendwas werden sie vielleicht bei gedacht haben oder zumindest irgendjemand in dem Moment. Kann natürlich auch alles, ne?
Also ich würde mal jetzt an dieser Stelle reingrätschen, wenn wir jetzt gerade über die Sache Metaphern reden. Also ich würde zum Beispiel diesen Traumsaft nicht als Menstruation sehen, ich würde ihn als Wiedergeburt sehen, weil du ja sozusagen in diesem Bottich ja, abgesehen von, ich kenne Reeves ja sonst nur Frauen sozusagen mit drin sind, die halt was Neues schaffen, was Neues in die Welt setzen, indem sie halt diesen Wein sozusagen bearbeiten oder die erste Lese sozusagen bearbeiten. Und ich würde das dann eher in diesem Bereich sehen, dass er neu geboren wird. Wenn dann halt sozusagen der Wein neu geboren wird, dann wird auch Keanu Reeves neu geboren, weil er sich seinen Gefühlen richtig bewusst wird.
Naja, und
jetzt möchte ich auch mal wie Max Kling drüber genau schießen.
Und er hat ja auch davor schon so schnell gelernt, wie man die Weinreben so abmacht mit dem Messerchen, hat er sich von ihr ja zeigen lassen, als er es erst nicht hinbekommen hat. Ist auch so eine herrliche Szene, wo ich dann auch dachte, ja genau, die Zucker-Brüder, die wissen genau, wo die ihr Material hernehmen, wie man Klischees dann veralbert. Weil es genau so ein Moment war, ach Kia, also er kennt ja schon gesagt, ja, schneid die bloß nicht in die Finger und dann können wir den Wein nicht mehr verwenden, wenn dein Blut da drin ist. Und dann so dieses, ja, übertrieben positive Bild, wie seine Frau ihm das zeigt und wir haben Musik und sie müssen nichts sagen, aber sich so ein bisschen anlächeln und jetzt habe ich es verstanden. Und drei Minuten später ist er hier der Held vom Weingut, weil er schon 20 Kisten zusammengesammelt hat. Da merkt der Vater, jetzt muss ich aber auch erstmal, ich bin hier der Vater, ich muss der Beste und Schnellste sein. Und wie Keanu ihm dann am Ende dieser Weinlese noch die zwei Traubendinger wieder reinlegt ins Körbchen. Ja. Also wirklich, ne, es ist eigentlich total drüber, aber der Großteil funktioniert für mich trotzdem.
Ja, es war für mich aber so drüber, dass es unfreiwillig komisch war und nicht, dass ich, also ich dachte nie, der ist sich seiner Albernheit bewusst, so.
Also kann ich natürlich auch nicht hundertprozentig beantworten, aber für mich war das schon so, das erste Mal laut gelacht habe ich, glaube ich, als hier Garten Eden war, ne, wo sie so, eben stehen sie noch auf der Schotterpiste und ja, jetzt mein Vater, der bringt mich vielleicht um und da.
Du hast ständig laut gelacht, Max.
Und dann kam dieser Umschnitt, dann kam dieser Umschnitt auf dieses Tal und es war wirklich so, ja, Garten Eden, da hätte ich doch so blinkend drüber stehen können. Und das, dann das andere war, wo er will dann morgens heimlich abreisen, wo noch keiner wach ist und natürlich kommt der Opa und dann, also. Ja, die Ärzte sagen, ich kann keinen Wein trinken. Die Ärzte sagen, ich darf keine Zigarren trinken. Die Ärzte sagen, ich darf nicht Motorradstunts machen. Die Ärzte sagen, ich soll nicht durch den Feuerring springen und was nicht alles. Das ist auch so eine totale Klischeeszene. Aber da hast du halt Anthony Quinn und der kann das eben rüberbringen, ohne dass das so, dass man zwar drüber schmunzelt, weil man es kennt irgendwie oder spätestens heute kennt, aber dass das trotzdem ein gewisses Gewicht eben hat und man ihm das so abnimmt. Der Opa, der auch wie seine Vorfahren 102, 106 und noch älter werden will und nicht auf die Ärzte hört, sondern ich lebe so, wie ich immer gelebt habe und dann wird das schon mit 100 Gramm Salz pro Steak.
Ja. Also ich hätte es auch nicht gedacht, aber ich kriege langsam Bock, den Film nochmal zu gucken.
Also, und auch das könnte man jetzt wieder so, Thema Sexualisierung, wenn von wegen Menstruationsblut, also wenn er da sozusagen mit diesem länglichen Salzstreuer dieses weiße Zeug da abfeuert, zeigt ja schon, wie aktiv er noch ist.
Ja, ja.
Es hat eigentlich wirklich noch so eine ganz lange Zigarre gefehlt, die dann so genüsslich geraucht wird, ja.
Reichen nicht irgendwie die beiden Brandy-Gläser gleichzeitig?
Das ist aber auch stimmt. Welches Glas habe ich mal? Ist egal. Ich nehme noch einen.
Oh, okay. Hilfe. Habt ihr noch irgendwelche Gedanken? Weil ich bin mit meinen Notizen tatsächlich schon durch.
Ich habe eine kleine Sache anzumerken, die wahrscheinlich total belanglos erscheint. Aber ich fand am Ende, wenn es so brennt, diese Stunts und ähnliches, das fand ich ja relativ schön gemacht für die Zeit. Aber ich fand, der Bruder hat dafür, dass er nur einen Pyjama hatte, hat er viel zu lange gebrannt, ohne dass er nächsten Tag halt ganz entspannt durch die Gegend rennen kann das und stimmt, keine Schäden auf dem Rücken hat. Das wollte ich mal angemerkt haben, weil er so grinsend durch die Gegend hier umarmt hat am nächsten Tag und dachte so, aha.
Ich habe mir als Kind auch mal am Frühstückstisch meine Schlafanzughose in Brand gesetzt. Und war auch überrascht, wie groß und schnell die Flammen sich ausgebreitet haben. Oh Gott. Und dass eigentlich keine bleibenden Schäden oder sowas waren. Also, dass man das dann ausklopfen konnte und dann war es auch wieder weg. Und also, vielleicht lag es am Stoff.
Ja, aber du bist ja nicht nur 20 Meter gerannt.
Ja, egal. Aber das Feuer, finde ich, ist auch nochmal ein guter Stichpunkt. Das ist ja auch so was, was sich durch den ganzen Film zieht, neben den leidenschaftlichen Flammen der Gefühle natürlich. Wir haben eben Keanu Reeves in seiner Kriegserinnerung, der eben diesen Einsatz von Flammenwerfern ganz toll hat. Dann haben wir wir bekämpfen den Frost damit, dass wir hier diese Röhren haben, aus denen Feuer gespeit wird und dann mit den weißen Flügeln wird das so verteilt. Wir haben diesen Großbrand am Ende auf jeden Fall nochmal. Also dieses Feuermotiv, das zieht sich auf jeden Fall durch, eben in konkreter negativer wie positiver Form und es sowohl als Gefahr eben, ne, der Vater, der das Ding abfackelt, im Krieg die Leute wurden abgefackelt, als auch eben das Positive, dieses Feuer der Leidenschaft.
Aber kann man das als diese Spiegelung betrachten, was du mal erzählt hast, sozusagen, wie am Anfang immer der Krieg immer wieder aufgeführt wird und dann auf einmal geht er halt durch auch diese graue, triste Landschaft, als alles abgebrannt ist, zu diesem einen Stumpf noch hin, dass er dann alleine sozusagen wie im Krieg da lang geht, dass es nochmal so aufgegriffenes Motiv ist.
Ja, das ist auf jeden Fall, also ne, sowohl die Rettung des Bruders ist ja schon irgendwie so, nicht vielleicht jetzt direkt eine Traumaverarbeitung, aber schon so dieses, entweder hat er jetzt keine Angst mehr vor Feuer oder er stellt sich diesem Ding, weil er den anderen wieder rettet, weil er einfach so ein toller Mann ist, ne, unser gebackener Mann. Und natürlich, was in der Schlussszene auch aufgegriffen wird, ist, wir hatten ihn zuerst, geht er durch das Feld mit dem Opa, der ihn genau zu diesem Baum findet und auch da ist dieser Nebel da. Also das ist wieder eine Wiederholung dessen und dann kommt eben die Variation, er geht jetzt alleine zu diesem Baum, zu den Ursprüngen dieser Familie und zeigt der Familie, ey, ich bin jetzt auch Teil der Familie oder der Vater, er sagt ihm dann, jetzt bist du auch Teil der Familie und hier steckt immer noch neues Leben drin, auch wenn es vielleicht so aussieht, als wären wir jetzt abgestorben, aber es lässt sich erneuern.
Obwohl das dann schon lange dauern wird.
Ja, schon bei so einem großen Anwesen ein bisschen Strukturierungsmaßnahmen notwendig.
Auf jeden Fall ist es am Ende ein Feuer der Läuterung.
Ja, ja. Was mir gerade noch einfällt, wir haben, als er zurückkehrt zu Betty und dann dieser Typ da ist und dann sagt er zu ihm, Amistad. Und dann haben wir erst so gesagt, was heißt das jetzt? Haben wir Pause gemacht und dann, ja, Amistad heißt bewaffnet. Und dann, Ach so, das ist Amistad Knox, das ist der Typ, von dem sie diesen Sprachunterricht hat. Also, dass er sich sozusagen das auch gemerkt hat. Und mir wird gerade klar, Amistad Knox, Fort Knox und Amistad bewaffnet, das ist ja dann auch schon wieder irgendwo eine Symbolik, so Thema Krieg und sowas. Hm. Aber da komme ich jetzt noch nicht so hundertprozentig drauf, wo das hinführt.
Achso, und deswegen macht er so Party hart, wenn er sozusagen diese Annullierungspapiere kriegt auf der Straße und tanzt hier wie bei Free Fred Astaire, damit er sozusagen dem entkommt oder
der
was?
Der Witz ist wahrscheinlich, dass der sich Amistad Knox nennt, also ne, Fort Knox, bewaffnetes Verteidigungsding, und dann sagt er sich, oh, bitte schlag mich nicht zu Keanu Reeves.
Das wird ja darauf hindeuten, dass der Film sich nicht zu ernst nimmt.
Auch dieser Klassikersatz, ne, er zieht so den Vorhang weg, weil sie kein getrenntes Schlafzimmer und Wohnzimmer haben, und dann, es ist nicht das, wonach es aussieht.
Ja, das war wirklich
Sprachübung gemacht.
Ja, ja.
Herrlich. Ja, das andere war noch irgendwie, wenn er den beiden Typen im Bus da hier, ja, ich glaube, er hat mir die Nase gebrochen, da habe ich kurz gedacht, die gehören eigentlich zu ihr aufs Anwesen, wo es auch Quatsch
gewesen wäre.
Dann
hätte sie ja gekannt,
ja, ja,
ne?
Das
scheitert recht schnell.
Angeheuerte Wachleute wären oder so. Auch das, das Thema Männlichkeit, wenn sozusagen der Lauf des Gewehres so gezeigt wird in Großaufnahmen und abgefeuert wird so zur Begrüßung in Anführungszeichen. Auf dem Weingut.
Oh, das aber wohl, das fand ich schön geschnitten, ne? Dass die dann sozusagen, ja, dass man dann hast du diesen Krach der Tür auf und so, dann schön übergegangen.
Ja, und vielleicht eben noch das Ende, das fand ich tatsächlich auch ein bisschen sehr plötzlich, wenn er sagte, ja, hier, okay, da ist noch Leben in der Wurzel und in uns sozusagen, symbolisch natürlich wieder. Und dann kommt die Großaufnahme, die totale von dem abgefackelten Weingut, und dann machst du so, zack, alles grün, the end.
Ja, das war richtig so Classic Hollywood-mäßig, ne?
Das war wirklich so ein. Ja, stimmt, alle Probleme gelöst, ja.
Ja, aber ich fand trotzdem, der Film hat wunderschöne Landschaftsaufnahmen gehabt. Also da haben sie so wirklich, auch so mit den Sonnenuntergängen und Aufgängen. Mhm. Also ich fand, da haben sie wirklich sehr, sehr schön gefilmt.
Wie habt ihr den geguckt? Habt ihr einen Stream gehabt oder?
Auf DVD.
Ich habe mir die DVD gekauft.
Ja.
Ja, aber man darf auch nicht vergessen, wie gut Keanu Reeves in diesem Film aussieht. Also bereust du
es? Ja, nein. Das muss man schon wirklich sagen. Wie gesagt, er ist ja auch ein totaler Traummann. Das kann man ja nicht anders sagen. So. Also das ist nicht mein Problem mit diesem Film.
Nee, also ich überlege gerade noch so ein bisschen, die Blu-ray, die wird das wahrscheinlich noch mal ein bisschen noch mal stärker zur Geltung bringen. Also was da auch so eben in Bildkompositionen.
Gibt es davon eine Blu-ray?
Es gibt eine, ja. Oder gab, weiß nicht, ob die noch erhältlich ist. Könnte der Disney-Konzern ja mal nachlegen, ist ja ein Fox-Film.
Also wir haben die DVD gehabt, die
ja auch gebracht werden.
Wir haben die DVD geguckt, die am Valentinstag rausgekommen ist.
Am Valentinstag 2002 erschien damals. So, und ich bin mit meinen Symbolen, glaube ich, durch dann.
Naja, jetzt reicht's auch, ne?
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zur Sternebewertung oder Wow-Bewertung. Julius, wie viel hat er von dir gekriegt?
Ich glaube, ich habe 2,5 gegeben.
2,5, okay. Jo. Aufgerundet 3 Wows. Das ist ja der Hammer. Wow!
Ich habe schon ein bisschen den Grund gesagt am Anfang, so, ne? Also wegen des recht konstruierten Drehbuchs und ja, der Klischeehaftigkeit und so weiter. Vielleicht würde ich das jetzt noch ein bisschen anders sehen. Also dadurch, dass ihr jetzt, ihr beiden, das noch ein bisschen näher erläutert habt, wird mir einiges ein bisschen klarer, ne? Kann ich das besser einordnen. Aber ich glaube, das wird trotzdem kein Film sein, den ich mir gerne noch anschauen werde.
Hm. Max, was sagst du dazu?
Ja, ich habe mich noch gar nicht, also wir haben den ja heute Vormittag erst geschaut und ich glaube, momentan stehe ich so bei 3 Sternchen von 5.
Auch bei 3. Und Carly, du?
Ich sag 3 mit Herz, wenn wir bei Letterboxd bleiben sollten. Ja, 3 mit Herz bei mir. Wow!
Ja, ich habe dem kurz nach dem Gucken 2,5 gegeben, und als ich mich heute dann nochmal intensiv mit diesem Film auseinandergesetzt habe, dachte ich so, nee, wenn ich überlege, was ich anderen Filmen, also wie ich andere Filme fand, die 2,5 von mir gekriegt haben, dann muss ich leider ein bisschen runtergehen und bin jetzt bei 2 Wows. So, aber wir sind natürlich noch nicht am Ende, denn wir haben ja noch die 11 essentiellen Keanu Reeves-Fragen. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet.
Halbwegs. Die Fragen, die ich aus dem Kopf noch weiß, die habe ich eine Antwort.
Ich bin spontan.
Ist Keanu Reeves die Nummer 1 in den Credits?
Ja.
Sagt er wow oder ganz lots of guns?
Vielleicht ganz lots of guns im Krieg. Vielleicht hat er das mal gesagt.
Er hat es nur gedacht.
Er sagt, we are unarmed.
Aber ich habe auf jeden Fall keinen Wow wahrgenommen, zumindest
nein, auch nicht.
Nicht, auch nicht.
Aber es hätte gepasst in dieser Szene, als er dann auf dieses Weingut kommt. So,
stimmt.
Wow.
Das ist so true. Ja. Ja,
kommt er mit der Polizei in Kontakt?
Nein.
Er hat Glück, ne? Also die Busfahrerin könnte ihn ja melden wegen Prügelei. Nee, aber das wird ausgespart. Ich überlege, ob irgendwo mal noch ein Polizeiauto langfährt.
Nee, also.
Das hat da keine Relevanz.
Klar, wird nur der Schaffner kontrolliert sein Ticket.
Tötet er denn jemanden? Er tötet die Härte im Herzen des Vaters.
Ja, theoretisch tötet er das ganze Weinfeld.
Ja. Ich würde auch irgend sowas formulieren.
Er hat im Krieg getötet, ne? Sie sagt,
stimmt.
Wie geht man damit um hier? Blendet das alles aus. Und
obwohl, man weiß ja nicht, ob er jemanden wirklich umgebracht hat.
Aber ich glaube, er gibt sich die Schuld, zum Beispiel mit dem kleinen Jungen, der diese Granate im Teddybär hat. Ne?
Wenn der Teddybär glaub, blutet.
Auch wenn das nur Metapher war gewesen
wäre. Dieses Symbol haben wir ja gar nicht mehr, dass der Teddybär blutet. Naja.
Wird er denn getötet?
Nein.
Nur metaphorisch.
Ja.
Wenn er seine Uniform ablegt und ein neues Leben beginnt. Du hast von einer Wiedergeburt gesprochen, da muss er auch sterben.
Max, vorher. Findet er die große Liebe?
Ja.
Nee, ich glaube nicht, oder? Nein, doch.
Hat er Sex?
Ja. Oder?
Gab es da eine Sexszene wirklich?
Oder nee, ich dachte,
da kam das jetzt die vorher.
Da ist wieder das traditionelle Familienbild. Sex erst während der Ehe.
Ja,
so, stimmt.
Also, ich weiß nicht, wenn er mit Betty auf dem Bett liegt und am nächsten Morgen abhaut.
Ja, die haben ja.
Also zu Beginn.
Ja, ich glaube schon.
Ne? Sie hat dann zwar auch weiterhin, sie zieht die wenigen Sachen, die sie anhat, zwar nicht aus, aber es ist so ein bisschen Homecoming-Sex wahrscheinlich.
Aber Victoria hat er die ganze Zeit nicht.
Victoria nicht. Ja, bei Victoria hat er wahrscheinlich dieses, oh nein, nicht, dass das Baby mein Penis sieht.
Oh Mann. Ich frage mal die nächste Frage. Blickt er nachdenklich in die Ferne?
Das kann gut sein, ja.
Also mindestens fasziniert, weil er aufs Weingut schaut.
Naja, auch wenn er dann oben in der Uniform steht, während die anderen hier sozusagen dieses Erntefest machen. Ja. Oder dann, wenn er sie zum Victoria anguckt, wenn die Oma gerade sein mit Uniform wäscht. Und eigentlich, und wenn er den Vater anguckt sozusagen, wenn der Vater, wenn er mit ihm streitet und er ihm auch immer vorhalten möchte, wie der Vater sich zu verhalten hat. Und wenn er dann die Opa nachguckt, sehr häufig.
Nutzt er asiatische Kampftechniken?
Nein, aber Erntetechniken. Asiatische.
Es sind eher US-Militärkampftechniken, die er da für den Nasenbruch anwendet.
Naja, vielleicht also. Diese Butter, diese Schmetterlingsstellung ist vielleicht irgendwie so ein bisschen abgekupfert. So. Aber an sich nicht, nee.
Welche Frisur trägt er in diesem Film?
Die zweitbeste.
Welche ist die beste deiner Meinung nach?
Point Black.
Ja, I see. Ja, es ist schon sehr nice hier, muss ich auch sagen. Es ist ein bisschen zu gestriegelt, aber passt schon.
Naja, nicht wenn er im Wasser ist.
Er ist vor allem so nach vorne runter gestiegen. Ne? Also ist in dem Featurette war dann ganz kurz, hat er es wieder so gegelt nach hinten gehabt. Ich habe so überlegt, Moment mal, wie hat er das im Film? Und dann kam dieses Filmszene, ah ja genau, er hat das so vorne nach vorne runterhängen. Das nimmt ihm ein bisschen den Mann und macht ihn nochmal so ein bisschen zum Bubi. Aber sonst finde ich die kurze Frisur auch tendenziell besser bei ihm.
Was ist der beste und der schlechteste Moment von Keanu Reeves in diesem Film? Also ich kann den schlechtesten schon mal identifizieren, meiner Meinung nach. Das ist nämlich die Feuerfächel-Szene. Das fand ich echt am furchtbarsten.
Also ich finde, es gibt auf jeden Fall sehr gut parodierbare Momente, wie zum Beispiel auch am Ende des Streits mit dem Vater, wo er dann sagt, hast du diesen Hut gesucht? So. Ach, stimmt, die müssen die Szene noch zum Abschluss bringen. Hier, dein Hut.
Also ich fand jetzt, Keanu Reeves hatte jetzt nicht so wirklich schlechte Szenen in dem Film, also weil er ja eh so der Good Guy war. Deswegen ist mir das auch gar nicht so aufgefallen. Auch schauspielerisch fand ich das jetzt auch nicht so, dass es so einen Reinfall gab in dem Film. Deswegen kann ich das jetzt auch nicht so festmachen.
Hast du denn einen Moment, den du richtig geil fandest?
Vielleicht noch eine schlechte Szene, diese Gesangsszene, die fand ich so ein bisschen, wo ich mir dachte, okay, lass mal lieber, ey. Aber so richtig, eine richtig gute Szene, die so herausragend war, fällt mir jetzt auch nicht so richtig ein.
Ich bin auch so ein Fremdschämen-Typ, ich verstehe dich.
Also meine Lieblingsszene mit Keanu Reeves ist eindeutig, wenn er die Schokolade anpreist.
Ja, okay.
I said chocolate. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wo das war, ob das bei Betty war, ob das dann ist, wenn er mit Victoria an der Straße sitzt und zum Dings geht, oder ob das bei der Familie selbst ist, ne? Weil er der die Familie, und dann kommt ja Anthony Quinn, lecker.
Ja, oder vielleicht die Szenen so mit Anthony Quinn, die fand ich schon mal ganz, ganz schön in dem Film.
So diese Vater-Sohn-Bonding-Szenen.
Ja, genau. Mhm.
Ja, ich kann auch nicht wirklich sagen, dass irgendwie eine Szene so alles überstrahlt, weil, wie gesagt, schauspielerisch war das jetzt alles nicht so hammermäßig, aber es war halt auch nicht furchtbar. Also drehbuchtechnisch schon, aber schauspielerisch nicht, deswegen.
Ja, also da kann man ihm wirklich keinen Vorwurf machen.
Nein, finde ich auch.
Er darf oft zwei, dreimal seinen Keanu Reeves-Sprint hinlegen, wenn dem Bus hinterherläuft, wenn er da an das andere
Mal ist. Ich kann Keanu Reeves-Sprint, ich wusste gar nicht, dass er einen hat, ich kenne das von Harrison Ford.
Ja, wenn du ihn so aus einiger Entfernung siehst, ist es so ein ganz leichtes Schaukeln, er hat keine O-Beine, aber hat auch so ganz leicht gewogen. Also das ist schon, ich finde, man erkennt daran, so wie dieser Mensch läuft, dann weiß man, es ist Keanu Reeves.
Ja, der hat schon einen speziellen Gang, jeden Fall.
Ich glaube, er nimmt auch die Schultern noch ein bisschen mit mehr.
Ich habe erst gar kein Bild vor Augen.
Und das hat er schon seit den ersten Rollen, das haben wir doch damals schon festgestellt, ja.
Ich finde das immer schon so ein bisschen lustig, so wenn ich das sehe.
Das ist
der Keanu.
Ja, da ist er wieder.
Das wäre vielleicht noch eine Szene, wo ich auch denke, die könnte bei den Schlechten noch mit auftauchen. Der, wir küssen wir uns nicht, wenn sie im Bettchen liegen, wenn der Vater rausgegangen ist. Da kommt irgendwie, es ist einmal zu viel, dass einer nach links oder rechts guckt und dann Keanu Reeves, good night.
Also ich sage ganz ehrlich, die schlechte für mich war auch hier diese A Cappella-Version. Das war für mich Fremdschämen-Moment. Ich hasse Fremdschämen-Momente in Filmen, da kann ich nicht hingucken. Ich bin immer froh, wenn es vorbei ist und es hört einfach nicht auf.
Besonders auch, wenn Menschen einfach nicht gut singen können, sondern, also wenn es so ein bisschen...
Das fand ich weniger. Es war für mich einfach so demütigend zu gucken und dann, das dauerte auch immer länger und dann diese Motivation, es wird schon, wir wissen alle, da passiert nichts.
Ja.
Ach nee, das fand ich furchtbar. Aber das war jetzt nicht unbedingt am Schauspiel, das war eher dieses der Steinerne, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das war einfach von der Stimmung, die transportiert wurde, auch furchtbar.
Ja, der war da recht unbeholfen, ne, in dieser Szene.
Ja, vielleicht als Schlusswort, würdet ihr sagen, dass das ein sehenswerter Film ist?
Schwierig zu sagen. Also ich sag mal so, wenn man einfach mal so einen schönen, also wenn man mal so ein bisschen kitschigen, romantischen Film schauen möchte, zusammen vielleicht mit dem liebsten Menschen, kann man das machen, aber muss man nicht.
Wie seht ihr das?
So ein Sonntags-Eiscreme- und Romantiktag-Film, so. Wenn man so irgendwie Bock hat, irgendwas wirklich Schnulziges oder sich wegzuträumen und dabei halt auch nur leichte Unterhaltung haben möchte, ist das eigentlich ein toller Film dafür.
Ich finde, es ist der beste Film, in dem Anthony Quinn den Salzstreuer verwendet. Deswegen.
Gibt es noch andere Filme? Mach mal ein Ranking.
Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich finde, ihr könnt euch diesen Film klemmen. Guckt lieber was anderes. Zum Beispiel den nächsten Film, den wir hier besprechen werden, nämlich The Devil's Advocate. Yay!
Und da können wir schon spoilern, der ist deutlich besser.
Auf jeden.
Also zumindest für uns.
Ein traumatischer Moment, ja.
Ja, vielen Dank, dass ihr beide dabei wart, dass ihr euch diesen Film mit uns angeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei.
Ja, immer sehr viel. Ja,
war schön.
Hat viel gelacht.
Ja, wir hören uns ja sicherlich dann nochmal in irgendeiner Folge.
Mit Sicherheit.
Ihr seid schon eingetragen, sicherlich.
Und ihr solltet euch alle Leo Unchained mal anhören.
Auf jeden Fall.
Erstmal abonnieren.
Also eine Nullnummer kann man sich schon anhören. Das haben wir auch schon gemacht. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Bye. Tschüss.